Also ich sitze gut in der Mitte. Mein Turm wird immer gut sein. Gut, dass ich in die Mitte gegangen bin. Ich bin Gott sei Dank in die Mitte gegangen. Jetzt wird mein Turm immer ganz sanft und weich sein.
Ja, man hat dann die Tendenz, so zu sprechen. Ich weiß nicht, warum.
Das ist wie so alles so eine Oktave tiefer. So richtig viel Soul auf einmal. Ja. Also, was ist los mit dir? Ich weiß ja, wie die normalerweise
ich
redet.
Habe.
Ja, wirklich. Aber es ist wirklich so.
Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zur Season 2 von Tupodcast. Ich bin Tupoka und die Gastgeberin des Podcasts. Als Trainerin, Aktivistin und Autorin rund um das Thema Rassismus, Rassismuskritik, begleite ich zusammen mit meinem Mann Steven Institutionen, Organisationen und Individuen auf ihrer rassismuskritischen Reise. Dieser Podcast ist unser Herzensprojekt. Gespräche mit schwarzen Frauen haben mir den Weg in das Verständnis über mich selbst als schwarzer Mensch in dieser Welt geebnet. I am because they are. Bis heute sind es diese Gespräche, die mich stärken, bereichern, aber auch heilen und wachsen lassen. Und Black women are badass. Literally. Schwarze Frauen haben schon immer kreiert, gekämpft, entdeckt, inspiriert, erschaffen, erforscht, geschrieben, geglaubt, geliebt und gehofft, trotz und wider unglaublicher Barrieren, Grausamkeiten und Erniedrigungen, die ihnen rassistische und patriarchale Machtstrukturen, gegebenenfalls auch noch heteronormative, koloristische, ableistische, homo- oder transfeindliche oder weitere Machtstrukturen in den Weg geworfen haben. Ihren Geschichten beizuwohnen und zuzuhören ist bereichernd und, wie ich finde, ein Privileg für alle. Representation matters. Und ich freue mich darüber, eine Plattform zu haben, auf der ich mit unterschiedlichsten Frauen sprechen kann, die alle mit ihren individuellen Geschichten unsere Welt bereichern. Gleichzeitig wissen wir, dass Tupodcast niemals allen Stimmen, die eigentlich gehört werden sollten, gerecht werden kann. Deshalb ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass ihr vor allem als weiße ZuhörerInnen immer im Hinterkopf habt, dass die geschilderten Erlebnisse natürlich an kollektive Erfahrungen und Positionierungen anknüpfen, aber dass sie eben niemals repräsentativ für alle schwarzen Frauen stehen können. Und, quite frankly, auch nicht stehen sollten. Viel Inspiration, Erkenntnis oder auch einfach Spaß beim Hören der Gespräche. Ja, das ist immer der spannendste Moment hier bei Tupodcast. Ich habe nämlich die große Ehre, diesmal eine Spezialfolge von Tupodcast anzukündigen. Und hiermit sage ich herzlich willkommen zu Sarah Blaskewitz, Lorna Ishema und Hayley Louise Jones.
Hi.
Das Adrenalin hier ist hoch, auf hohem Level. Und ihr habt euch auch nicht verhört, denn ich bin heute tatsächlich, wir sind hier zu viert. Ich habe die krasse Ehre, drei wunderbare Gästinnen hier zu haben. Und ich sag euch jetzt auch warum. Und zwar In diesen Tagen ist der Film Ivy wie Ivy in Deutschland auf Kinotour und wird ab dem 16. September, richtig? Ab dem 16. September in ausgewählten Kinos laufen. Und die drei wunderbaren Menschen, die hier bei mir sind, das ist Sarah, die Regisseurin des Films, Hayley und Lorna, die beiden Protagonistinnen. Herzlich willkommen zu The Podcast. Danke, dass ihr das möglich gemacht habt, alle drei hier zu sein, obwohl ihr gerade so busy seid.
Ja. Erstmal danke für die schöne Einleitung und für das schöne herzlich willkommen heißen. Ich bin so aufgeregt, hier in deinem Podcast zu sein.
Same.
Ja, ich glaube, da können wir uns alle anschließen. Also das ist schon was Besonderes. Da räumt man sich auch irgendwie den Tag frei, um herzukommen, wenn man dann eingeladen ist. Und dann noch mit dem Glück, dass wir zu dritt kommen durften oder kommen dürfen. Wahnsinn. Großartig.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Hayley, du bist sogar, du hast sogar deine Rückreise nach Köln, richtig?
Nach Köln, in die Domstadt. Verlager sozusagen nach morgen. Genau, weil ich wusste, dass das hier nicht einfach nur irgendeine Einladung ist.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott. So excited. Ja, ihr müsst ein bisschen, you gotta bear with me, people, weil unser Studio ist eigentlich ja so, dass wir hier zu zweit sprechen und die drei haben jetzt quasi ein Mikro, was sie immer so ein bisschen zueinander herziehen müssen. Deswegen be patient, sit back, relax, nehmt eure Lieblings-Podcast-Hörfolge Hörposition ein und ich frage ganz easy erstmal, steige ich ein mit, wie geht's euch? Wie geht's euch jetzt gerade? Wie seid ihr jetzt gerade hier? Wer mag? Wie geht's euch?
Genau, dann zeigen immer meine beiden Schauspielerinnen auf mich, weil die Regie muss ja immer erstmal anfangen und die Regie übernehmen hier und die Leitung.
Okay.
Also ich befinde mich in turbulenten Produktionsphasen, weil es mehrere Projekte auch betrifft und dann versuche ich mein Leben quasi auszurichten danach und das alles hinzubekommen, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr beglückt über die positive Aufnahme unseres Films, das kann ich einfach so sagen, also das ist ja nicht Standard, dass dein erster Film sage ich mal, zum größten Teil positiv aufgenommen wird. Mhm. Und dann noch, wenn man so viel Leidenschaft oder man sagt dann immer Leidenschaft, weil es so künstlerisch klingt, aber auch so viel Schweiß und so viel Arbeit reingesteckt hat, auch ganz pragmatisch Arbeit, dann ist es umso schöner. Also ich versuche wirklich ganz bewusst so eine Momente wie hier oder die Kinotour gerade zu genießen. Das heißt, wenn ich dann in den Zug steige zu einem Screening, oder in die S-Bahn oder ins Auto oder so, dann zu sagen, das sind jetzt die Momente für den Film und für die Leute, mit denen ich das gemacht habe. Und um das herzustellen, ist alles andere sehr turbulent in meinem Leben. So. Mhm. Hayley, wie geht's Ihnen denn?
Ja, wie geht's dir, Hayley?
Sorry, da kommt immer meine Scheu so hoch, wenn es in so Situationen, ne, dann dieses Introvertierte so, nee, sprich. mir geht's richtig gut. Es ist meine erste Podcast-Aufnahme hier, deswegen ist es gerade so, ich bin dann immer so überfordert mit der Situation, dass ich denke, was mache ich hier? ist gerade echt viel los. Ich habe, es ist ja auch meine erste Kinotour und ich habe unterschätzt, wie... Mhm. Ich habe unterschätzt, wie krass das ist. Diese Fahrerei und so, das ist auf der einen Seite was total Surreales, dass das überhaupt stattfindet, dass man irgendwo hinfährt und dass da ein Film läuft, in dem man mitspielt. Also das ist total, wenn man das noch nie erlebt hat, ist das so... Das ist krass. Also es ist wie ein Film. Aber andererseits war es sehr intensiv die letzten Monate. Mhm. Also es gerade für so ein Projekt, das wo so viel Herz mit drin steckt und... das ist ja dann irgendwann auch eine körperliche Anstrengung, so, ne, halt dann irgendwo hinzufahren und Interviews zu geben und so. Und wenn man es halt nicht kennt und dann noch aus der Zeit, aus der wir kommen, in der ich halt gefühlt irgendwie nur mit Jogginghose original mir nur überlegen muss, ob ich jetzt heute dusche oder nicht.
Absolut.
So, ne, und auf einmal bist du dann auf 180 und aber es ist total schön, aber es ist nur so aus diesem Wirbelwindgefühl komme ich halt gerade nur emotional, genau. Aber.
Wie viele Stationen hattet ihr auf der Tour jetzt? Lorna, ungefähr?
Helf mir. 12?
Stimmt.
Ja. 12.
Wow.
Aber es stehen noch welche aus.
Ja. Okay. Ja, wir stehen noch aus. Und ja, also es ist alles in München gestartet, sozusagen bei der Weltpremiere. Das war total schön. Und München ist auch schon weit weg.
Auf jeden Fall. Von Berlin aus auf jeden Fall.
Ja. Und dann ging das so los und ist dann jetzt gerade wieder, genau, geht dann irgendwie so, erst war die Stagnation öfter und jetzt ist so einmal die Woche oder so und wir versuchen alles möglich zu machen und dann mal auch nur eine Person von uns, letzte Woche war ich in Halle und noch ein zweites Mal in Leipzig und ja, das ist so.
Und Lorna, wie geht's dir damit, mit der Tour, das Tourleben, was macht das mit dir?
Also bei mir war es tatsächlich weniger als bei den beiden. Die haben schon auch den größten Teil gemacht. Aber so alles in allem ist es halt irgendwie auch gerade echt eine spannende Zeit. So, also es passiert irgendwie gerade für uns alle drei ziemlich viel und es fühlt sich auch so ein bisschen an wie so ein, im Umbruch sein oder dass sich halt irgendwie so gerade sowas neu sortiert und einrenkt und ich merke halt, dass ich wie so hinterherkommen muss. Also, dass ich sehr dankbar bin um alles, was sich jetzt gerade so ergibt. Aber dass ich wie so vor neuen Aufgaben stehe, wie ich damit umgehen werde oder will und so. Aber es ist total schön.
Ja, oh, ich fühle diese Wandlungsprozess, das fühle ich total. Das habe ich auch. Die letzten anderthalb Jahre waren einfach total crazy. Und diese Transition, das neue Ich oder die neuen Anforderungen, die neuen Erwartungen, Hoffnungen, Möglichkeiten und erstmal selber dann hinterherkommen, das ist auf jeden Fall heftig. Aber ich freue mich wahnsinnig, dass ihr hier seid. Es ist so eine Ehre für mich. Ich habe ja das große Glück gehabt, den Film in Berlin sehen zu dürfen, bei der Premiere in Berlin. Auch voll aufgeregt, haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, weil das einfach so nach diesem Corona-Lockdown, da waren echte Menschen und so viele tolle Menschen und es war einfach total abgefahren. Und dann war dieser Film für mich als Zuschauerin, also ich hatte den Trailer vorher schon gesehen und ich bin richtig ausgeflippt. Wir wollten ja eigentlich, waren wir noch im Urlaub und wir sind ja eine Woche früher zurückgekommen. Und deswegen konnten wir dann auch zu der Premiere und ich war so...
Wegen dem Film früher zurückgekommen?
Das wäre jetzt nicht ganz, aber fast. Also wir haben aufgrund der Corona-Regeln mussten wir früher zurück. Aber die erste Sache, nachdem ich gesagt habe, okay, wir müssen zurück, war, Steven, wir können zu der Premiere gehen. Und ich habe wirklich, ich bin ehrlich, ich habe den Trailer gesehen, habe ein kleines Tränchen verdrückt. Und dann saß ich in dem Film und muss sagen, also für mich ist es der allererste Kinofilm, in dem ich Teile meiner Geschichte, meiner Identität, meines Ich-Seins, dem, was ich erlebt habe, in irgendeiner Form gespiegelt sehe auf einer deutschen Leinwand. Das war, ich war total geflasht. So. Und einerseits, weil ich auch in Leipzig, also die erzählt gleich was zu dem Plot. Ich wollte gleich, dass ihr kurz anteasert. Aber einerseits, dass ich mich selbst gespiegelt gesehen habe, weil ich auch in Leipzig geboren bin, auch in Leipzig lebe. Auch weil ich eine Schwester habe, mit der ich mir den Vater teile quasi. Also ich habe an ganz vielen Stellen mich wiedergefunden und zwar total schön. Aber bevor ich weiter erzähle, vielleicht teasert ihr ein bisschen für die, die noch nicht gesehen haben, an, soweit es geht, worum geht's in dem Plot? Ohne, natürlich, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel spoilern, aber dass ihr ein bisschen erzählt, worum es geht.
Also erst einmal wirst du dich wundern, wie schwierig das ich das immer finde, das überhaupt zusammenzupacken. Also überordnend zu sagen, es geht um Freundschaft, es geht um Identität, es geht um Familie, es geht darum, wie man Familie definiert. Es geht um Frauen, Freundschaften. aber eigentlich wir erzählen diese Geschichte von Ivy, die in Leipzig lebt, in ihrer kleinen, schönen, süßen Bubble, ihr Leben lebt, sich nichts Böses denkt, sie möchte gerne Lehrerin werden, bewirbt sich bei Schulen, und dann klingelt's eines Tages an der Tür und da steht ihre bis dahin unbekannte Halbschwester Naomi und sagt, hey, ich bin deine Schwester und unser Vater ist gestorben. Und damit fängt für Ivy ja nicht nur eine Reise an, weil einerseits ihre komplette Welt irgendwie zersprengt wird, Und dieser Dominostein, der da den Rest ins Rollen bringt, Dominosteine rollen nicht, aber anyway, stößt halt ganz, ganz viel los. Also nicht nur, was Rassismus angeht, einfach in ihrem Leben. Dass Naomi kommt in ihr Leben und schmeißt einfach alles durcheinander. Mhm. Genau, und die Reise verfolgen wir mit.
Hey. Also dafür, dass du sagst, dass es dir schwerfällt.
Gott sei Dank ist das jetzt aufgezeichnet. Ich werde es einfach abschreiben.
Ja, das war einfach so.
Ich wollte nicht ergänzen, weil Sarah, du hast so oft gesagt, du erzählst so viel. Und ich war so, bitte, ich möchte nichts sagen. Ich halte hier so ein Essay.
Well, anyway, also... Ja, genau, es ist immer so eine Sache mit, man kann ja gerne Dinge spoilern und das werden wir heute auch noch ein, zweimal machen, glaube ich. Das ist auch irgendwie, finde ich, wichtig. Ich habe gemerkt, tatsächlich so auch in den Interviews und in den Fragen vorab so in der Presse, sobald es in sowas geht, was der Zuschauer selber rausfinden soll, also das, was du jetzt gerade erzählt hast, dein Erlebnis von dem Film, ich bin so froh. Natürlich geben wir kleine Häppchen vor. Ich finde, im Trailer ist schon zu viel verraten, natürlich. Aber wenn ich jetzt höre, wie gut der Trailer bei dir ankam und das Feedback gab es tatsächlich von sehr vielen Leuten, die sagten, Hammer Trailer, was ist da los so? Und ich so, oh, Halleluja.
Ja.
Also das ist so... dass die Leute die Möglichkeit haben, ein bisschen was zu bekommen und dann aber vor allen Dingen halt erst im Film die Antworten bekommen, weil dann sonst hätte ich ja das, hätte ich es ja aufschreiben können oder hätte ich es ja, kann ich es ja jedem erzählen. Nein, Quatsch.
Ja, aber ja, voll. Nicht.
Also klar, mein Sprachrohr ist halt dieser Film so und wie Leute quasi die Figuren sehen, das soll denen auch, das ist ja mein Geschenk an die Menschen, die den gucken, sollen das auch selber deuten. Und ich versuche immer von Deutungen wegzukommen, aber spoilern können wir manchmal schon auch. Also die Deutung liegt dann halt bei, also sonst würde ich ja was vorwegnehmen. Also war dann so, es gibt dann so Fragen, so welche Emotionen willst du vom Publikum? No way, da werde ich nicht drauf antworten, weil das soll ja jeder selber machen. Alle, genau.
Ja, das ist wahrscheinlich oft, also mit Kunst generell irgendwie auch so. Ich kenne das vom Schreiben, ich kenne das, Jordan Alani war hier und hat das von der Musik erzählt. Du bist so, also am Anfang bist du so mit deinem Projekt, mit deiner Geschichte, die du erzählen willst, ob nun über das Schreiben, über Film, über Musik. Und dann gibst du es in die Welt und dann passiert damit was. Und darauf hast du ja bedingt oder sehr bedingt Einfluss. Also und dann bedeutet das für Menschen ganz unterschiedliche Dinge. Und so ist das beim Film wahrscheinlich auch. Also wenn ich den sehe, fühle ich, denke ich, ganz was anderes, als wenn jetzt meine Mutter zum Beispiel, meine weiße deutsche Mutter den sieht. Dann, ne? Und dann entstehen Gespräche und Gedanken. Und was mich total interessieren würde, ist, also ich habe gesagt, was meine Premiere des Filmes war für mich, die Premiere. Und mich würde total interessieren, in welcher Hinsicht der Film für euch eine Premiere ist. Das ist eine ganz offene Frage.
Also für mich war es irgendwie eine Premiere, eine Figur zu spielen, die Freiheit hatte. Also das... Oder ich weiß gar nicht, ob das so ein bewusstes Ding war, aber dadurch, dass die Zusammenarbeit vorab schon so lange ging oder die Auseinandersetzung in Häppchen, muss man ja dazu sagen, über einen längeren Zeitraum ging, hatte ich das Gefühl, als ich dann, als wir angefangen haben zu drehen, dass ich wie so, das klingt ganz platt, aber loslassen kann. Und das war für mich eine neue Qualität, also dass ich auch einfach darauf vertrauen kann, dass schon eine Figur da ist. Und und das nehme ich jetzt halt auch immer oder versuche ich mitzunehmen in andere Projekte. So.
Also für mich war es sozusagen eine Premiere in der Zusammenführung von allem, was ich als Regisseurin kann und machen will. Also das heißt, man macht vorher Kurzfilme, man macht mittellange Filme, man schreibt sie selber, man
probiert einfach mal was aus, schreibt gar nichts. Ich hatte davor auch schon mal ein Drehbuch geschrieben. Es war sozusagen schon das zweite Drehbuch. Es ist sozusagen gar keine Premiere. Aber es war noch besser vielleicht auch, mhm, das Buch. Oder es war, das habe ich an die Leute tragen können. Und aber dann die Premiere sozusagen. Also ich glaube, die wärmste Erinnerung habe ich an die, an das Warm-up und an die ersten Drehtage. So, da gab es diese lustige Anekdote, dass ich so, wir hatten dann so Wohnungen in Leipzig, wo wir halt wohnen in der Zeit, und dann war der Drehstart auch wirklich in der Straße, wo ich wohne, also ach, weil krass, wir diese Wohnung so ein bisschen eben, wir sind ja jetzt keine Milliardenproduktion, mhm, gewesen, quasi natürlich auch, wir hatten sozusagen eine Spielwohnung und eine Mietwohnung, und dann bin ich morgens aufgewacht und die Autos zu dem Filmset, zu in Anführungszeichen meinem Filmset sozusagen, abgefahren, fahren vor mein Fenster. Es ist Sommer in Leipzig, krass, ist auch die schönste Straße, ja, Leipzigs gewesen.
Wo war das so in Leipzig?
Das war tatsächlich im Leipziger Osten. Da gibt es, mhm, sozusagen die, parallel zur Eisenbahnstraße eine, ja, ganz wunderschöne Allee fast mit so ganz süßen kleinen grünen Blättern, das und das Licht morgens, und ich so, well, das ist jetzt wirklich, also das ist jetzt sozusagen, ne, da fühlst du dich kurz mal so, und dann aber halt die Premiere. Okay, das ist der erste Drehtag, und mhm, du, das ist ja beim Film das Spannende. Jeder Tag ist ja eigentlich eine Premiere, weil, und gleichzeitig ist ja dann auch, ist alles wieder vorbei. Also alles, wofür du so lange hinarbeitest, mhm, für jede einzelne Sekunde im Film, die kannst, du musst dir eigentlich jeden Tag sagen, danke für diesen Tag, danke für diesen Drehtag, er wird nicht wiederkommen. Also du wirst nicht die Möglichkeit haben, das, was du heute erzählt hast, nochmal erzählen. Deshalb waren es immer irgendwie, okay, Einzelaufführungen. Nicht Premiere, aber so Soloshows sind sozusagen. Jeder Drehtag ist eine Soloshow irgendwie, mhm, für mich so. Und das war, ja, da ist man dann immer so zwischen Freude und dann aber auch traurig, weil es ist ja jetzt vorbei. Du kannst es nicht mehr ändern. Es ist im Kasten.
Ja, krass. Hayley, deine Premiere oder Premieren.
Also ich kann gar nicht beschreiben, wie wahnsinnig kostbar das für mich war, weil ich habe bis dato in ganz großen Anführungszeichen nur Fernsehen gemacht, mhm, und hatte immer ganz, ganz klare Vorgaben, was ich machen darf und was nicht. Mhm. Und hatte was zu erfüllen, was jemand mir schon gesagt hat, so, ne? Und hatte nur einen begrenzten Rahmen. Und das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich konnte so viel von mir reinbringen, und nicht nur als Mensch, sondern einfach als Schauspielerin, warum ich überhaupt angefangen habe zu spielen, und plötzlich ist da jemand, das ist ja ein ganz anderes Medium, und plötzlich darf ich spielen und ausprobieren und mich selber da reinbringen, und dass das auch gesehen, das war so ein kostbares Zusammenarbeiten, dass man ja, ich glaube, Spielen ist ja auch wie so Klavierspielen oder so. Und plötzlich darfst, mhm, du halt mal andere Tasten benutzen, so, ne? Und darfst da was kreieren, und das wird gewertschätzt, und das wird gesehen, und das kann man gar nicht beschreiben. Also vielleicht klingt das für jemanden, der selber das Business nicht kennt, vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man damit was anfangen kann, aber das ist was total Kostbares, wenn du auf eine andere Art und Weise sprechen darfst, wenn die, mhm, Dialoge anders sind, wenn du auch ja, so arbeiten kannst, wie du willst, dass du auch mal nur mit einem Blick arbeiten darfst oder mit deiner eigenen Körpersprache, und das wird gesehen und das wird geschätzt, und, mhm, das ist das war einfach, ja, das war toll.
Ach, schön. Ich, also wie gesagt, ich bin, also ich wollte ja mal Schauspielerin werden.
Geil.
Aber ganz lange her. Ja, und gibt auch eine traurige Geschichte, warum ich es nicht geworden bin, aber die muss ich gar nicht jetzt hier zum Besten geben, jedenfalls bin ich es nicht. Aber es interessiert mich also total. Alles, was mit Film, Theater und so weiter, finde ich super spannend. Und ich bin so dankbar, dass wir auch so viele Filmproduktionen jetzt und so begleiten dürfen und so weiter. Aber was ich überhaupt noch gar nicht weiß, ist, wie funktioniert es überhaupt, einen Film zu drehen? Ist es chronologisch? Also ist es so, dass ihr dann so anfangt, heute erste Szene, wie funktioniert es? Und wenn nicht, ihr schüttelt schon den Kopf, dann gleich noch die nächste Frage. Wie schafft man das trotzdem, in der Story zu bleiben? Also weil, ja, so vom Gefühl.
Dreht man chronologisch, schön wär's.
Das habe ich mir immer so vorgestellt.
Das,
ja,
das haben wir uns alle eines Tages immer so vorgestellt.
Seite 1. Auftritt.
Ja.
Manchmal ärgert man sich und denkt sich, scheiße, hätte ich das mal anders gemacht.
Ja, ja, weil, ja genau. Ja. Was ist denn, wenn du dann die Schlussszene drehst und denkst so, damn.
Pech.
Oh mein Gott.
Dafür ist dann wieder mein Beruf da, der das alles zusammenhält.
Ja, also, aber es gab ja mal, ich habe mal was gehört von Jennifer Lawrence, von der kann man das halten, was man möchte, aber die hat mal in einem Interview gesagt, ich habe meistens am letzten Drehtag habe ich das Gefühl, now I get it.
Nein.
Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich die Rolle. Aber dann, weil, wie sollst du es anders machen? Du bist ja die ganze Zeit am Suchen. Ja. Gerade am Tag 1. Und dann irgendwann macht es Klick oder du hast das Gefühl, es macht Klick. Aber I think das ist so, that's just the name of the game.
Und aber du hältst alles zusammen?
Ich nicht alleine, aber also genau, also aus wirtschaftlichen Gründen ist es mittlerweile eigentlich nicht mehr möglich, chronologisch zu drehen. Das liegt an Motiven, das liegt an Verfügbarkeiten von Team und Schauspiel. So ist es sozusagen dann erstmal meine erste Aufgabe, eigentlich was zusammenzuhalten durch Proben vorab. Und man kaut den Film vorher sehr oft durch, quasi. Mhm. Das klingt jetzt so negativ, aber man geht den sehr oft durch. Ob nun auf Kamera, Szenenbild, Kostümbild, Maskenbildebene oder auf Schauspiel-Regie-Ebene. Irgendwann führt sich das zusammen. Und das meine ich mit dem Zusammenführen. Also ich weiß, wie ich es drehen will. Mhm. Ich weiß, was ich mit der Kamera machen will. Also mit dem Kamerateam zum Beispiel machen will. Und das trage ich dann wieder zu den Schauspielern. Also ich bereite sie darauf vor, dass sie das Ende vor dem Anfang drehen, quasi, um es jetzt so ganz radikal zu sagen. Und deshalb sind viele Filmemacher und Künstler auch mit einer großen Unsicherheit belastet, weil sie sozusagen immer diese Last auch tragen im kreativen Prozess. Das ist jetzt zum Beispiel zu meinem Beruf nicht nur gehört, ich erzähle jetzt eine Geschichte, wir machen an und dann ist sie zu Ende, sondern ich muss über einen langen Zeitraum was zusammenweben, puzzeln etc. Und das ist aber für mich zum Beispiel auch der Spaß daran.
Du hast ja nur Stücke.
Ja, man hat so Stücke, aber man, das ist halt auch ein Handwerk und auch eine Profession. Also das kannst du natürlich nicht, wenn du noch nie eine Kamera in der Hand hattest. Aber wenn ich ein Gefühl habe und meine Arbeitsweise ist halt die, so viel wie möglich dem engen Kern Kreativteam, was ich ausgewählt habe, mit anderen zusammen.
Dass du einen Überblick hast.
Ja, dass man es zusammenhält und auch immer wieder auch, man muss auch immer
flexibel
sein. Genau, flexibel, man muss offen sein für auch Zufälle, die passieren. Und da gibt es die spannendsten Anekdoten. Wenn du ganz viele Filme gemacht hast, dir einen Namen gemacht hast und dir Geld gemacht hast und dir die Leute Geld geben, kannst du ja sozusagen dein Film oder das Projekt, muss man auch immer einzeln sehen. Du kannst es ja auch so nehmen, dass du sagst, die Prämisse dieses Films, den ich jetzt als nächstes mache, ist, der muss chronologisch gedreht werden. Okay. Dann suche ich aber auch nur Leute, die mit mir das möglich machen, das chronologisch zu drehen. Und wirtschaftlich und motivtechnisch muss ich dann halt Abstriche machen, weil dann kann das nur an einem Ort spielen. Sonst, deshalb gibt es diese vielen Filme, die in irgendeiner Villa an irgendeinem Pool spielen. Also das ist nicht ohne Grund, weil sich da Leute Gedanken gemacht haben. Also auch diese Ensemble-Filme.
Ja,
wir packen
die
in ein Haus, geben den Konflikt, dann können wir schön chronologisch das abdrehen, weil nur wenn es regnet, müssen wir mal ein bisschen schieben. Das sind die Filme, die ich das klingt jetzt so negativ, aber ich will auch mal so einen Film machen, weil du dann eine andere Freiheit hast, psychologischer zu arbeiten, die Leute zu manipulieren, die Schauspieler. Ich arbeite bis dato noch anders. Also ich bin
richtig geflasht, weil eigentlich, das ist so krass, dass ich das jetzt erst begreife und das ist ja eine enorme Aufgabe. Also abgesehen von überhaupt der Aufgabe des Filmdrehens und Schauspielern sein und Regisseur und sich das überlegen und die vielen Menschen und so. Ich hatte letztens einen Dreh für About You, das war so ein kleines Snippet, da ging 3 Minuten, da waren 30 Leute hier drin. Und ich dachte so, also das war enorm. Und dann denke ich so ein richtiger Film, das ist ja einfach ein Riesending. Wow, Lorna.
Und bei unserem Film, wir hatten ja dann nochmal ein Jahr Pause. Also das heißt, man hat einen Teil im Sommer 2019 gedreht und den anderen 2020.
Mhm.
Und das war auch nochmal wie so aufregend.
Voll, dann also wieder rein.
Ja.
Ja. Aufregend ist gar keine Frage. Also ist gar keine Aussage. Also ich bin quasi 1 Milliarde Tode gestorben in diesem Jahr, weil ich ja, es ist ja nur natürlich, dass sich Menschen in einem Jahr verändern. Nicht nur optisch. Nicht nur optisch.
Du musst den Haarschnitt deswegen ein Jahr lang länger tragen.
Ja, stimmt.
Stimmt.
Ja.
Krass.
Ja, also da hängt so viel mit dran.
Mhm.
Deswegen ist es so wichtig, dass man einen Kopf hat, in Form von Regie, dem man hoffentlich vertraut, weil man hat ja so viele Fragen, dieser Prozess ist so intensiv auch für einen selber, ne? Weil man ist ja Künstler, das heißt, natürlich gibt es Tage, also vielleicht haben das nicht alle, aber du hast ja natürlich einen Plan gemacht und dann gibt es Tage, an denen du denkst, passt das jetzt? Mhm. Ich weiß nicht, was ich... Weil ich kann das ja nur in meinem Kopf irgendwie basteln und dass man dann oder ist diese Spielentscheidung, ist das gerade logisch oder nicht? Und dann ist es halt wichtig und deswegen ist es dann so schön, wenn man jemanden hat wie Sarah, dass man sagen kann, hey, passt das rein, der einen wie so ein, wieder so zurecht oder auf den richtigen Weg bringen kann oder sagen kann, hier warst du zu weit links. Mhm. Ich glaube, es braucht ein bisschen mehr hiervon, ein bisschen weniger davon. Ja. Oder vertraue deinen Instinkten, ist alles fein, das wird dann eine alles zusammenpassen.
Ja.
Zu dem Vertrauen gehört auch Vorbereitung, also von allen Gewerken. Und jetzt so aus unserer, also Hayleys und meiner Perspektive oder jetzt im Speziellen aus meiner Perspektive, mir ist Vorbereitung halt unglaublich wichtig. Also ich möchte wissen, was möchte die Regisseurin oder der Regisseur sehen? Was ist das für eine Stimmung, die kreiert werden soll? Ich möchte wissen, wie die Kostüme aussehen. Also ich habe auch gerne, wenn es schon so Moodboards gibt oder sowas, von Kostümen, diese schaue ich mir total gerne an. Oder wenn es die Möglichkeit gibt, mit AutorInnen zu sprechen, dass ich, weil die sind jetzt, bei dem Projekt war es anders, weil Sarah gleichzeitig auch Autorin vom Film ist, aber es ist nicht die Regel, dass man im Kontakt mit den AutorInnen ist, aber das finde ich immer wichtig zu wissen, was war denn der Grundgedanke hinter dieser Figur. Und wenn es auch schon Motive gibt, dann möchte ich die auch sehen. Also zum Beispiel die Wohnung von der Figur oder dass ich mir schon mal so vorstellen kann, in was für einer Welt bewegt sie sich. Ja. Und ich versuche so viele Fragen wie möglich. Also ich bin jetzt nicht jemand, der viele Fragen per se stellt. Also es ist auch immer von Regisseurin oder Regisseur zu Regisseur anders. Mit manchen rede ich ganz viel, anderen höre ich viel mehr zu und versuche zu verstehen, wie die denken oder was die für Musik hören, was die für Lieblingsfilme haben. Und dann versuche ich mir ein ganz, ganz klares Bild davon zu machen, was ist die emotionale Reise der Figur. Mhm. Und das, also mein Drehbuch sieht dann auch immer so ganz bemalt aus und das ist wie so eine Landkarte. Und dann habe ich halt für jede Szene habe ich so einen Aufbau. Also ich weiß, warum die Figur da ist, was sie möchte und wo sie dann auch hingeht. Und dann kann man halt auch kreuz und quer drehen. Und was ich dann noch dazu mache, ist, dass ich eine Playlist habe für die Stimmung, also für die unterschiedlichen Stimmungen, weil man auch, oft steht man an einem Set und dann müssen Bilder gedreht werden und einfach, um ganz schnell in die Stimmung zu kommen, hilft mir das, so einen musikalischen Impuls zu haben.
So einen Soundtrack da hinzulegen.
Ja. Mhm. Und halt mit dieser ganzen Vorbereitung, aber wenn es dann ans Drehen kommt, das alles zu vergessen, um dann tatsächlich auch flexibel zu sein. Ja, also dass man dann nicht dasteht und sagt, aber ich wollte das so und so.
Ja.
Aber dass ich auf jeden Fall eine Meinung und eine Haltung zu der Figur habe und damit halt ans Set komme.
Ja.
Ich kann auch nochmal, was mir jetzt gerade so einfällt, zu sozusagen einer Chronologie oder zu einem nicht chronologisch drehen können, aber Emotionen erzeugen, die ja auch sehr intensiv sein können. Und da weiß ich zum Beispiel jetzt an dem Beispiel von Ivy, dem Film, dass wir uns auch immer wieder gegen, sage ich mal jetzt, also jetzt eher bei der Figur Ivy eben, wie fragen mussten gegenseitig, auch immer wieder muss man das machen, muss man immer wieder hinterfragen, weil der Prozess so lang ist, also über mehrere Wochen geht, ist das jetzt wirklich die Szene, wo sie Tränen in den Augen hat oder nicht? Holen wir die jetzt wirklich? Und wenn du dir da nicht sicher bist, dann drehst du tatsächlich, so blöd es klingt, auch beide Varianten mal mit.
Okay.
Schöner ist natürlich, wenn man das Gefühl hat, weil alle Menschen wollen Authentizität, da kann man ja ganz lange drüber reden, über diesen Begriff. Mhm. Und ich finde sozusagen am spannendsten eigentlich den Prozess, dahin zu kommen, auch Authentizität zu schaffen, obwohl sie gerade gar nicht authentisch ist. Mhm. Also da könnten wir jetzt nochmal einen ganzen Podcast zu machen. Ich habe da auch meine Arbeit zu geschrieben. Aber das ist sozusagen, das ist auch etwas, wo ich natürlich als Regisseurin, meinen SchauspielerInnen quasi eine Beraterin bin. Oder das verhandelt man manchmal auch noch während des Drehens aus. Also ich erinnere mich da an sehr schöne Szenen, die wir jetzt nicht spoilern, aber wo wir wirklich verhandelt haben, weil dann ist es eben so, dass man kommt ans Set und man hatte jetzt schon irgendwie 2 Drehverschiebungen und man hatte da noch und der war nicht da, der Schauspieler konnte nicht, jetzt wurde es mit jemand anderem gedreht. Da wäre ja sozusagen, finde ich, das Recht zu sagen, na, dann kann ich das jetzt aber nicht erzeugen, aber dann musst du ja den Raum schaffen und den schafft man natürlich, indem man sagt, jetzt, was weiß ich, ganze Team einmal raus, die 10 Minuten nehmen wir uns jetzt oder ganze Team rein, lacht mal alle los, wir müssen hier mal irgendwas so. Also du, es gibt ja ganz viele psychologische quasi Herangehenskniffe, die man ja darlegen kann. Kniffe, ohne jetzt Psycho zu werden.
Ein Gedanke nur für den Schauspieler, was mir gerade kam, ist, dass man, egal wie oft man unterbrochen hat, egal wie unchronologisch das ist, was ich faszinierend finde, ist, dass man so auf sein Instrument vertrauen kann, auf seinen Instinkt, auf seinen Gut. Da gab es eine Szene, da war es angedacht, die wird emotional. Und es war, als ob mein Körper und meine Seele sich einfach geweigert haben, gesagt, n-n. Und das Verrückte war, dass wir danach und spätestens als der Film dann da war, es war die richtigste Entscheidung, dass das nicht passiert ist. Und es war, als ob Ivy, was auch immer, du hast ja bis dahin dich schon so viel auseinandergesetzt mit dieser Figur, was Lorna sagte, du hast so viel Arbeit, also Leute unterschätzen, wie viel Arbeit da drin steckt. Wir ziehen uns nicht einfach nur irgendwelche Klamotten an, werden geschminkt und sagen dann so, ne?
Ist der Wahnsinn,
Und das geht so in dein Unterbewusstsein, da arbeiten so viele Level zusammen und das ist, als ob das wie so ein eigenes Leben bekommt.
Ja.
Und ich glaube, dass es auch nicht nur in der Schauspielerei so ist, aber ich finde es faszinierend, das zu erleben, weil man bekommt dann nochmal ein ganz anderes Vertrauen darin. Es ist alles da und irgendein Teil von dir weiß, das ist jetzt gerade nicht der Moment dafür, das passt nicht. Und es war für mich so kostbar, das zu erfahren. Das ist eine kleine Szene, das wird der Zuschauer wahrscheinlich noch nicht mal bemerken, aber für mich ist das immer diese Erinnerung, I remember that. Und das ist, finde ich halt, bei aller Planerei und so einfach wichtig, das im Kopf zu behalten.
Es berührt mich sehr und das bringt mich auch, es passt total gut zu der nächsten Frage und zwar, also diesen Wahnsinnsprozess, den ihr beschreibt, in dem wächst man ja bestimmt wahnsinnig auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und mich würde interessieren, so eine Sache, die ihr über euch selbst gelernt habt in diesem Prozess?
Naja, ich für meinen Teil habe einfach gemerkt, wie wichtig mir meine Figuren sind. Ganz egal, welchen Beitrag meine Figuren zu der Geschichte beitragen, dass es für mich einfach wichtig ist, für die Figur einzustehen.
Dadurch, dass ich ja auch das geschrieben habe und die Regie gemacht habe und so, das ist natürlich wahrscheinlich viel mehr Sachen, die ich sozusagen gelernt habe, weil ich ja auch über einen viel längeren Zeitraum das alles sozusagen konzipiert, ausgedacht, erfahren, erlebt habe. Ich glaube, dass sozusagen ich mir vorher schon Gedanken gemacht habe, so kurz vorm Dreh quasi. Ich gehe nur bis zu einem bestimmten Punkt Kompromisse ein. Und da bin ich jetzt kein Tyrann oder so, ne, sondern einfach ich darf es mir nicht erlauben, zu viele Kompromisse einzugehen, weil dann wird es nicht gut.
Ja.
Und da musste ich dann zwar viele Kompromisse auch im Prozess machen, aber dadurch, dass ich es mir vorher gesagt habe, glaube ich, weniger als klappt es. Und das war dann das, was ich gelernt habe. Es ist aufgegangen, weil am Ende des Tages, ich mag meinen eigenen Film. Das ist, glaube ich, was sehr Besonderes in dieser Branche. Seinen eigenen Film, den man gemacht hat, zu mögen, ist schon so, aber es ist wirklich so passiert. Und das habe ich gelernt, dass wenn man sich vorher Punkte festlegt, die man braucht, um das zu schaffen, dann kann man es auch schaffen.
Oh Gott.
Sehr vage gehalten.
No, that's deep. Das ist so. So ein Oprah-Satz oder so. Weißt du, so. I like it.
Oprah Blaskowitz. Kann ich das
anfangen? The new German Oprah.
Ich hab zwei Sachen gelernt. Erstens, ich bin resilienter, als ich dachte. Also, ich habe, glaube ich, eine. So ein Dreh, es ist wahnsinnig anstrengend. Mhm. Man auf jeder Ebene. Und ich habe gelernt, dass viel mehr Stärke drin, als ich dachte. Und so ein Durchhaltevermögen, also die Fähigkeit, sich in was reinzubeißen. Und ich habe einfach gelernt, wie wahnsinnig toll ich diesen Beruf einfach finde. Mhm. Es ist einfach wahnsinnig toll.
Schön.
Das ist echt.
Total high.
Werbung. Das Kinderstark-Magazin ist Deutschlands erstes diskriminierungskritisches Kindermagazin für starke Kinder ab 7 Jahren. Wir leben in einer Gesellschaft, in der rechte, rassistische und antisemitische Gewalttaten zunehmen. Jedes dritte Kind ist Opfer von Diskriminierung. Unsere Gesellschaft ist vielfältig und doch wird Vielfalt zunehmend als Gefahr und Bedrohung wahrgenommen. Dem setzt das Kinderstark-Magazin etwas entgegen. Kinder finden im Magazin Worte und Erklärungen für ihre Diskriminierungserfahrungen und erhalten Wissen, das es ihnen ermöglicht, sich selbst und andere gegen Diskriminierungen zu schützen. Das Kinderstark-Magazin erscheint alle 3 Monate und jede Ausgabe steht unter einem bestimmten Thema. Dich erwarten unter anderem ein empowerndes Interview mit einer inspirierenden Person zum Thema Stärke, eine spannende Berufsvorstellung und eine kindgerechte Erklärung zu einem Gefühl. Zusätzlich bekommst du Bastelanleitungen, Ausmalbilder, Rezepte, Gewinnspiele und Rätsel. Doch das Kinderstark-Magazin ist mehr als nur ein Magazin zum Anschauen und Lesen. Es ist ein Magazin zum Mitmachen. Das Kinderstark-Magazin sucht immer Kinder, die Bücher vorstellen, Bastelanleitungen teilen oder Artikel schreiben. Außerdem haben Kinder die Möglichkeit, für das Cover des Kinderstark-Magazins geshootet zu werden. Das Kinderstark-Magazin kannst du im Onlineshop unter www.kinderstark-magazin.de bestellen. Die aktuelle Ausgabe steht unter dem Thema Familie. Freu dich auf ganz vielfältige Familienvorstellungen, alles rund um Inklusion und eine spannende Berufsvorstellung von 2 Berliner Spieldesignern. Im Oktober erscheint die neue Ausgabe unter dem Thema Fantasie. Dort erwarten dich unter anderem fantastische selbstgeschriebene Kindergeschichten aus der Schreibwerkstatt der Kinderbuchautorin Andrea Karimé. Es gibt Beispiele zum Erkennen von Diskriminierungen und ein Kind nimmt sexistische Duschgels unter die Lupe. Außerdem gibt es ein Tablet zu gewinnen. Auf der Webseite des Kinderstark-Magazins findest du auch eine Übersicht der Bibliotheken im deutschsprachigen Raum, in denen du das Magazin ausleihen und es lesen kannst. Ich bin Tupoka Ogette und du bist hier bei Tupodcast.
Ich habe ein paar Rezensionen gelesen, so in Vorbereitungen. Es ist nicht überraschend für mich, aber Begriffe, die immer wieder auftauchen, sind so, wenn darüber gesprochen wird, worum es in dem Film geht, ist so Vielfalt und Rassismus und ganz viel Vielfalt. Und ich will gar nicht absprechen, dass es natürlich geht es in dem Film auch darum. Es ist aber für mich aber nicht überraschend, dass ein weißes Publikum, ein weißes Land das so in den Vordergrund stellt. Und deswegen fand ich es auch total berührend, Hayley, als du am Anfang, als ich dich gefragt habe, worum geht's in dem Film, hast du andere Begriffe genannt, nämlich Freundschaft zum Beispiel und so weiter. Und Sarah, meine Frage wäre, im Sinne der Selbstermächtigung, was sind für dich die 3 wichtigsten Begriffe, die diese Geschichte, die du erzählen wolltest, prägen?
Ja, das sind nämlich ganz andere, da hast du völlig recht. Das ist Alltag, das ist Frau sein. Zwei Worte, aber
ein Begriff. Es darf noch mehr sein, nur drei ist immer so, das klingt auch so magisch, ne?
Das ist echt Frau sein, ne?
Ja, also ich habe das, ich finde, es ist so eine richtig weibliche Geschichte so. Und dann Familie, klar. Also für mich ist es auch, ich fand das auch total irre, also weil wir vorhin über diese Kinotour gesprochen haben und ich das ja auch immer wieder irgendwie versuche zu reflektieren. Und dadurch musste ich den Film jetzt nochmal sehr oft sehen auch. Waren einfach die Gegebenheiten. So normalerweise, wenn es nicht Corona wäre, geht man dann, glaube ich, irgendwie parallel in eine Bar, lässt sich zulaufen. Und die anderen Regisseure haben das, glaube ich, früher immer so gemacht. Und kommen dann zurück, wenn der Film vorbei ist. So habe ich mir das immer vorgestellt, wie mein Leben als Regisseurin wird. Stattdessen sitze ich irgendwie auch total aufgeregt da und genieße es aber auch, dazu zu gucken und zuzuhören, wie die Reaktionen sind im Publikum. Aber was ich gemerkt habe, ist so, der Film war fertig, kam raus, dann gibt's Rezensionen und die haben nämlich genau diese ganzen Begrifflichkeiten. Mhm. Ich sträube mich dagegen. Wieso Diversität? Jetzt hört doch auf. Also das Wort Diversität ist während der Entwicklung der Geschichte nie gefallen, sondern ich habe eine alltägliche Geschichte erzählt, natürlich mit der Absicht zu zeigen, deine Lebenswelt, die es noch nicht so gesehen wurde. Und wenn ich jetzt aber den Film gucke, bin ich selber ergriffen von der Vatergeschichte und von dem fehlenden Vater und den Müttern zum Beispiel. Und da finde ich es eigentlich schade, dass da nicht in der Rezension die Parallele getroffen wird oder auch ein weißer Mann sich fragt, warum ist er denn emotional ergriffen, aber trotzdem über Rassismus mit mir reden will. Dann denke ich halt so, du könntest auch einen Bruder haben, der an deiner Tür klopft. Du könntest auch eine Schwester haben, die an deiner Tür klopft. Du könntest auch, und das ist nämlich nicht, hat nichts mit Schwarz und Weiß zu tun. Und genau, das sind sozusagen, also ich habe immer, eigentlich wollte ich eigentlich ganz langweilig irgendwo in irgendeinem Kiez halt zwei Figuren haben, die mit den anderen Menschen klarkommen müssen. Und eigentlich passiert alles, was wir da erleben, immer direkt, wenn du die Haustür öffnest, kannst du das haben. Und das wollte ich mal zeigen.
Ja.
Also das war eher mein Anspruch als, genau. Und jetzt sind halt andere Dinge passiert in unserer Gesellschaft, für die ich auch froh bin, dass da eine Aufmerksamkeit ist und wir dann mit dem Film genau reinfallen, aber
ich finde es halt schade, dass es dann immer so verandert wird. Also, was mich ja berührt in dem Moment oder als ich da saß, war diese Normalität, mit der die Geschichte erzählt wird. Dass es nicht hieß, hier ist ein Film über Ivy. Ivy ist schwarz. Ivy hat das und das Problem, sondern es war einfach so wie, ich gehe normal ins Kino und normal ist eine Geschichte und irgendwie kann ich mit der Geschichte aber was anfangen, weil ich mich gespiegelt sehe, aber trotzdem sind das einfach die Themen des Lebens und unsere Themen sind auch einfach Themen des Lebens und so weiter. Und das ist irgendwie das Schöne, das Magische an dieser Geschichte. Und dann, also ich finde es irgendwie gut, wenn natürlich diese Themen Rassismus und so weiter auch besprochen werden, aber es ärgert mich, wenn die so als Blocker agieren und dann diese Geschichten zu den anderen Geschichten, die Geschichten, das ist jetzt eine Geschichte über die anderen. Und das ärgert mich dann in dem Moment. Und nicht so diese Gemeinsamkeiten irgendwie. Ja, das was du jetzt gerade gesagt hast, nur mit anderen Worten, aber es hat mich geärgert, glaube ich, so ein bisschen beim Lesen, weißt du?
Ja, klar, es gab so Artikel oder Ankündigungen und dann ist das größte Wort, was du auf dieser Ankündigung ist Rassismus und ein Foto von den beiden, wo ich so denke, so really?
Ja.
Really? Also ich meine, ihr habt doch den Film gesehen, da muss doch jetzt nicht, also ich konnte Rassismus und Alltagsrassismen aus dem Film nicht raushalten, weil ich die Geschichte von schwarzen Frauen erzähle. Ja, genau. Aber ich habe nicht gesagt, ich mache jetzt einen Film über Rassismus.
Ja.
Jetzt habe ich wieder die Stimme versucht, aber passt nicht an der Stelle. Aber genau, also das habe ich halt nie gedacht und trotz allem, wie du auch. Aber das finde ich ja auch das Tolle. Also ich finde auch sozusagen ein bisschen Reibung irgendwie, ich finde eigentlich Reibung generell richtig geil. Also finde ich es auch wieder im Umkehrschluss gut, dass das jetzt passiert. Ja. Das ist alles irgendwie richtig. Mhm. Weil dann kann ich mich auch reimen. Kann ich auch sagen, so, oder wir können uns aufregen oder wir können uns aber auch genauso, ich habe so krasses Feedback bekommen, ich müsste es eigentlich alles mal aufschreiben, was so die einzelnen Personen sagen.
Ja,
also wo ich halt einfach merke, so, ach schön, ja doch. Mhm. Kann man, alles wurde uns gegeben jetzt sozusagen gerade.
Und so habe ich das aber erlebt von vielen Männern. Habt ihr das auch gehabt? Ich hatte überraschend viele Männer, die einfach auf mich zukamen und irgendwie total ergriffen und überrascht über ihre eigene Ergriffenheit. Das fand ich halt so schön, weil ich das, glaube so auch nicht erwartet habe. Mhm. Und das fand ich dann einfach, die dann eben auch dann andere Themen aufgegriffen haben, das Vaterthema oder, oder sonst irgendwas. Und das fand ich dann, das war überhaupt nicht deine Frage, aber es fiel mir nur gerade ein, dass ich dann dachte, so die zumindest zu mir kamen, hatten Diversität oder so gar nicht benannt, sondern ganz andere Dinge. Mhm. Und das waren dann immer wie so kleine Momente, wo ich innerlich dachte, yes. Okay. Und cool, dass du nach so einem Film halt kommst und sagst, boah, das rüttelt mich gerade mehr auf, als mir lieb ist, weil ich habe auch dieses Ding und ich irgendwie, keine Ahnung, es macht was mit mir und ich weiß noch nicht genau was, aber es macht irgendwas mit mir und das finde ich total cool.
Lorna, was hast du für Feedback bekommen?
Ich kann mich daran erinnern, als das Screening in Hannover war, waren einige Freunde von mir da und das war so ganz süß, weil die meinten so, also, ach, wie sage ich das denn? Ah, im Osten gibt es auch Schwarze. Ja. So. Oder gab es auch, also was halt als Witz so, aber auch, weil was man ja dabei auch nicht vergessen darf, es ist halt auch eine Geschichte und die steht nicht, die steht für viele, aber es ist eine Geschichte von ganz vielen Geschichten, die es über schwarze Deutsche zu erzählen gibt. Ja. Und die kann man nicht einfach so über uns vier gleichermaßen drüber stülpen. Mhm. Und dass man das halt auch sieht, also dass man nicht einfach sagt, das ist ein Film von und mit Schwarzen und deswegen wird der in so eine Box getan, sondern das ist halt einfach ein Film über übers Frausein, über Freundschaft, über die Suche nach einer Lücke, so nach einer Identitätslücke, so, und die jetzt nicht primär damit einhergeht, dass man halt irgendwie anders aussieht als die Mehrheitsgesellschaft, so dass das irgendwie was anderes ist. Und ja, und das fand ich halt irgendwie so ganz süß, dass meine Freunde das so gespiegelt haben.
Ich muss dazu auch sagen, ich finde, das ist schon auch was mich berührt hat, weil ostdeutsche Geschichte wird halt mehrheitlich weiß erzählt. Mhm. Und aber es gab uns, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig, ich weiß nicht genau, wie das für die Generation nach mir ist, aber für mich auf jeden Fall ist natürlich dieses eine von sehr wenigen zu sein, trotzdem auch Teil der Geschichte. Also selber auch zu wissen, hey, wow, es gab ja auch die und die und die und die und ich war ja gar nicht so allein, wie ich eigentlich dachte, ich wäre und so. Deswegen ist das auch was mich total berührt hat.
Ja, aber auch dann zu merken, dass man ja auch gar nicht in eine Schablone passen muss. Absolut. Also weil es gibt die und die und ich muss jetzt nicht die eine Schwarze sein, was auch immer das sein soll. Ja. So, ne? Und das hilft, glaube ich, also unterschiedliche Perspektiven aufs Schwarzsein in Deutschland oder deutsch-asiatisch, was auch immer. Also es gibt ja so viel hier, dass man daraus halt nicht eine Schablone macht und dass sich vielleicht einige dann nicht so einsam fühlen, wenn die halt die einzigen sind unter ganz vielen Weißen vielleicht.
Es gibt nicht die eine schwarze Erzählung, Geschichte, Erfahrung.
Was ja eigentlich auch völlig logisch ist, wenn man so ausgesprochen hört, dann wäre so, well, obviously. Quelle Surprise, everyone. Aber,
Reden wir mit deinem 13-jährigen Ich nochmal.
Ja, aber, kennst du, kommst ja aus Leipzig.
Ja.
Hast du Leute, Freunde, Familie, die den geguckt haben, was, und kannst du was erzählen von deren Feedback oder wie du das so wahrnimmst? Oder,
Noch gar nicht. Ich habe ja vor, meine Oma unbedingt da in diesen Film zu schicken. Meine Großeltern, die leben noch in Leipzig. Und mit denen bin ich natürlich seit vielen Jahren im Gespräch über diverse Themen und über einfach auch Aufarbeitung von meiner Kindheit, von deren Erleben und so weiter und so fort. Und ich fände es total spannend zu hören, wie sie das sehen, wie sie das sagen. Und ich möchte auch, dass meine Mama den Film guckt, unbedingt. Die ist aber in Frankreich, deswegen muss man gucken, ob das klappt. Aber es ist noch so ein Traum von mir. Leider habe ich bis jetzt sonst noch kein Feedback bekommen. Ich habe es mit Steven zusammen gesehen und der hat ja gesagt, er ist Fan.
Genau. Ihr könnt die Werbetrommel noch trommeln.
Auf jeden Fall,
und
wir
ich
trommeln.
Bin jetzt total berührt, dass du sozusagen auch Großeltern in Leipzig hast. Ich auch.
Ja, ja, die wohnen, ja, die wohnen in Leipzig in der Südvorstadt. Da bin ich auch groß geworden.
Ich habe eine Frau getroffen bei der Premiere in Butzbach. Die kam danach zu mir und konnte gar nicht so viel sagen, weil sie das noch alles am Verarbeiten war. Und sie sagte, sie hatte von ihrer Tochter Exit Racism bekommen.
Oh, wow.
Weil ich noch, sie sagte, ja, ich habe dieses Buch gelesen. Und dann habe ich dann zu ihr gesagt, ja, Mensch, also Chapeau an sie, dass sie das so... Und sie so, ja, meine Tochter hat mir das in die Hand gedrückt. Und hat gesagt, Mama, lies das mal.
Oh, wow.
Und dann hat sie halt den Film geguckt und man konnte so... also sie hat gar nicht so viel... Großes gesagt, aber man hat so ihr Hirn so rattern sehen. Und das war diese kleine, ältere, weiße Dame, die dann so da stand. Und ne, also ich fand, das hat mich so berührt. Ja. Und man hat richtig gemerkt, da geht die Murmel gerade so durch alle Wege. Und das fand ich total kostbar, weil wenn ich sie jetzt beim Brötchenkaufen gesehen hätte, hätte ich jetzt nicht gedacht...
Ja.
Also das fand ich, das hat richtig, das ist bei mir so hängen geblieben und ich dachte, guck mal, die ist so auf einer Reise und man hat gesehen, dass das Buch plus dann auch jetzt auch noch der Film, dass das halt wirklich was losgestoßen hat in ihr. Und da habe ich gedacht,
like hold hands.
Das ist mir nur gerade eingefallen, weil ich dachte so, damn, man, ja, und das ist irgendeine Frau, gut. Die in Butzbach wohnt, die ich krass. Wahrscheinlich nie wieder treffen werde.
Ja,
und dann dachte ich so, genau deshalb, guck mal, genau deshalb.
Ja. Es gibt richtig krass viele starke Szenen in dem Film. Eine meiner Lieblingsszenen, die sind auch im Trailer, Trailer, weswegen ich die jetzt auch sagen, von der sprechen werde, ist dieser Moment, in dem Ivy die Tür aufmacht und Naomi klingelt. Und also ich finde, Ivy hat in dem Moment so eine Reaktion, die ich gar nicht erwarte. Also sie macht jetzt nicht so, oh mein Gott, was ist das? Sondern du hast so eine, also nicht du, Hayley, spielst das so besonders und dadurch so berührend. Und ich frage mich, wie oft habt ihr diese Szene geübt und gemacht, bis die so war? War das so ein, wie war dieser Prozess? Diese Szene berührt mich unglaublich, gerade weil sie eben nicht so expressive emotional ist, aber dadurch halt so krass ist. Ihr müsst den Trailer angucken. Jetzt gleich kurz Pause, Trailer angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, und dann weiterhören.
Ja, das ist natürlich, das ist auch sowas, was man sozusagen ganz lange plant und dann aber trotzdem nicht weiß, wie man es jetzt. Also das ist sozusagen, es stand meines Erachtens, also es ist jetzt so ein bisschen, wer schiebt sich jetzt hier die Lorbeeren hin? Aber ich würde sagen, es stand schon im Buch und es war auch
Claim it, girl.
Aber es war halt auch eine total gute Grundlage, um zu diskutieren.
Ja.
Also ich erinnere mich an Proben und dann können Sie mich beide gerne gleich korrigieren. Aber wie schwer ist das, über die Schwelle zu treten für Naomi? Wieso lässt die Tür offen? Wieso macht sie die Tür auf? Wieso macht sie sie wieder zu? Das sind alles Impacts, nenne ich es jetzt mal, die man vorher diskutiert, damit derjenige da reingehen kann und das dann instinktiv machen kann. Und da habe ich immer, glaube ich, auch ein bisschen gebeten drum, das auf diese Weise zu sehen. Und wir haben die Szene auch im Casting gemacht. Das heißt sozusagen auch im Casting schon haben wir ausprobiert. Weil ich weiß, es ist super schwer, was zu drehen, was sozusagen so einmalig ist. Es ist ja einmalig, dass es klingelt an deiner Tür und du machst die auf und dann steht dann jemand, ich bin deine Halbschwester. Und was ich mitgegeben habe, das kann ich ja verraten, ist, dass sozusagen ich wollte, dass die beiden Figuren positiv aufeinandertreffen, nicht schon mit einer Ablehnung. Das heißt sozusagen, auch wenn sie das sagt, ich bin deine Halbschwester, das kann ja alles schön und gut sein, aber erstmal sieht sie vor sich? Eine schöne schwarze Frau, die da steht und die hat ein weißes T-Shirt an, eine rote Bauchtasche, ne? Also diese ganzen, das, so stelle ich mir das vor, wie das sein muss, wenn ich die Tür öffne und da steht einfach, ich gucke ja auch, also da kommt ja alles zusammen. Das heißt, es gibt gar kein richtig. Ja. Es gibt gar kein, so reagiert jemand, wenn er die Tür aufmacht und da sagt jemand, ich bin deine Schwester. Ist einmalig. Das ist, und jetzt könntest du gleich ergänzen. Also ich fand dann halt toll, was ich da gesehen habe. Und wir haben das schon oft gemacht. Und sicherlich, aber ich erinnere mich nicht, wie es dann, oder ihr beide, wie es...
Boah, das ist schwer, weil das war ja, das ist jetzt schon 2 Jahre her.
Oh. Wow, ich krass. Nee, für mich ist das so präsent. Ja, weißt du, so.
Ja, aber genau die Szene ist zwei Jahre her. Mhm. Und ich weiß aber, weil wir ja die Wohnung immer so zusammen gedreht haben. Und ich weiß, dass es für mich relativ einfach war, weil ich mich an Hayley drangehangen habe, also auch emotional. Also weil ich relativ schnell verstanden habe und dass sie das Tempo angibt auch die Stimmung. Und dass meine Aufgabe einfach war, ganz wach dafür zu sein, was jetzt von ihr kommt.
Ja.
Und das hat sich ziemlich organisch angefühlt. Ich weiß es nicht mehr, aber das ist auch für andere Szenen, also für die, wo die sich dann das erste Mal dann so an den Tisch setzen und so, dass ich mich nur daran erinnern kann, dass ich so ganz, ganz ich als Lorna für Naomi bei Ivy war.
Mhm. Mhm.
Ja, ich auch als Regisseurin bei Ivy, also bei Hayley.
Wir hatten die Szene schon im Casting und schon im Casting fand ich die total schwierig.
Glaube ich sofort.
Ich weiß, dass der Satz, der immer und immer wieder für mich selber kam, den ich auch Sarah gestellt habe, ich habe immer wieder gesagt, jetzt mal ehrlich, wenn wir uns das jetzt mal ernst nehmen, da klingelt jetzt jemand an meiner Tür. Da würde ich erstens denken,
man hakt's.
Ja. Will die mich... Also ist es ein Überfall, wenn die mich, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, bin immer wieder darüber gestolpert, weil ich gedacht habe, never ever. Weil ich habe zum Beispiel bei mir hätte es sogar sein können, dass ich mir den Vater teile mit jemandem.
Mhm.
Aber wenn da jetzt jemand vor meiner Tür steht, würde ich die Tür zumachen und dann noch abschließen oder würde wahrscheinlich denken, keine Ahnung. Also never ever. Das heißt, als Sarah dann immer wieder mit ihrem Input kam, nicht direkt Ablehnung, musste ich halt für mich und halt auch mich in Ivy reinsetzen und sagen, okay, es geht ja nicht um mich als Hayley, es geht um Ivy. Das heißt, wie geht sie daran? Wie guckt sie auf die Welt? Und das war dann für mich die Übersetzung, auf diese Reaktion zu kommen, auch ihren Humor mit reinspielen zu lassen, ihre Naivität.
Es kommt nicht von mir, but it just came out of my subconscious.
Well, anywho, as I was saying. Es kommt nicht von mir, I'm not gonna claim it, but...
Langenscheid-Knopf.
Der schönste Moment meiner ganzen...
Kannst du in deine Ivy-Schublade stecken. Ja, ich als Hayley hätte anders reagiert. Ich musste finden, wie reagiert Ivy darauf. Und diese Reaktion war die schlüssigste. Ich weiß aber, dass wir an dieser Szene echt richtig gebastelt haben, weil wir wussten, das muss passen.
Mhm. Ja, wobei, also ich muss schon sagen, dass dieses, sagen wir jetzt mal, um nicht zu viel verraten, gut gelaunte, wie sie reagiert, oder das Positive, wie sie reagiert, ich habe das schon versucht immer wieder, das müssen wir hinkriegen, da müssen wir hinkommen. Aber ich habe total verstanden, dass es total schwierig ist und vor allen Dingen war viel schwieriger, finde ich, der Moment, dann zu ihr dann aber auch noch die Aufgabe zu geben, dieser Figur Ivy, auch noch die Tür zu öffnen und sie reinzulassen.
Das ist krass.
Da war eigentlich der Knackpunkt für mich in der Diskussion. Aber jetzt kannst du ja noch sagen.
Ja.
Ist ja gedreht, ist ja also im Film jetzt kann man ja drüber reden.
Was mir noch einfällt, ist, ich habe die Tür ganz oft so als geschlossen vor mir in Erinnerung, dass ihr viel geredet habt. Und ich stand draußen und wusste nicht, was jetzt Phase ist. Und irgendwann habe ich nämlich einen Schlüssel bekommen und habe dann immer so aufgemacht, okay, jetzt sind die fertig. Ich muss nur die Tür aufmachen und gucken.
Wie geil. Aber,
also nicht nur gucken. Aber.
Ja. Du hast so viel mehr gemacht als gucken. Ich glaube, positiv ist so ein komischer Begriff. Das ist genauso wie, wenn jemand sagt, spiel das mal glücklich oder so. Also das ist nicht so greifbar. Ich glaube, es war eher die Absurdität der Situation, in die wir uns dann, oder für die wir uns entschieden haben, weil wir gedacht haben, ich meine, what are the chances? Also ich meine, wie oft, ne? Und ich glaube, mit ihrer Art damit umzugehen, ist halt dann in so eine Offenheit zu gehen und nicht in so eine What the fuck-Haltung.
Ja, das finde ich total gut, dass du sagst, ich habe positiv auch eher nur verwendet, um dem Zuschauer nicht zu verraten, dass du halt lachst. Ich sage es jetzt einfach mal. Also die Figur lacht in dem Moment und das ist halt schon, das ist schon mutig zu sagen, sie lacht, weil sie lacht ja nicht nur, sondern es sind ja die ganzen Layer und da drüber und da drunter, die Hayley als Ivy auch noch spielt, die sie alle bedenken muss, weil die Szene danach geht ja ungefähr 7 Minuten. Es ist ja nicht so, dass es damit getan ist. Es ist erst der Anfang von einem ganz langen. Und wir müssen es da richtig machen, damit wir es in 2 Stunden, wenn wir dann sitzen und die Szene immer noch ist, auch, das meinte ich vorhin mit dem, man kann dann nicht mehr zurück. Also was wir im Flur setzen, muss im Wohnzimmer auch dann 5 Stunden später mit allen Wolken, die sich vor die Lichter, die Sonne schieben und man muss warten und bla bla bla. Ja, muss man dann sozusagen dasselbe Inhalt, also man muss sich erinnern, die meisten Takes habe ich laut gelacht zum Beispiel. Ne? Und dann muss man da immer wieder rein. Ja. Dann raunt man sich so zu, so, hey, also,
es wäre. Ja, krass. Erinnerst immer wieder noch, abholen.
Wir haben vor 5 Stunden gedreht. Ah, ja, stimmt.
Okay. Das war, was mir gerade einfiel, im Ende, wir mussten das musste richtig gemacht werden im Sinne von, ich habe zu Sarah gesagt, mein höchstes Ziel unter anderem war, ich will, dass das so echt wie möglich wird. Mhm. Ich möchte, dass diese Figur so menschlich und so real und so authentisch wie möglich wird.
Ja.
Und ich glaube, je mehr ich mich selbst kennenlerne und andere Menschen, wenn man aufmerksam ist, wenn du Dinge absurd findest oder Angst bekommst, machst du die verrücktesten Sachen.
Ja.
Leute sind nicht logisch.
Mhm.
Wir sehen so auf dem Fernsehen, ihr Mann ist gestorben. Aber ganz ehrlich,
ja, nee,
like honestly, und irgendwann kaufst du das und das hast du, glaube ich, in deiner letzten Folge gesagt mit Nathalie. Irgendeiner hat gesagt, oder hat sie das sogar gesagt, dass Leute bekommen eine bestimmte Reaktion verkauft. Die meistens eine sehr oberflächliche, kurzgedachte, oder es ist eine Reaktion.
Ja.
Sie vergessen aber, dass Menschen Menschen sind.
Mhm.
Und ich glaube, dass wenn manche Dinge passieren, wer kennt das, dass Leute bei einer Beerdigung anfangen zu lachen?
Absolut.
Man, das sind so Übersprungshandlungen. Und deswegen hat das dann am Ende total Sinn ergeben. Weil dann macht sie halt die Tür auf. Weil, why not? Keine Ahnung, vielleicht wenn jemand sagt, ich bin dein Vater oder so, vielleicht würde ich auch die Tür aufmachen. Obwohl, und danach im klaren Kopf würde ich denken, was habe ich da getan?
Ja.
Und deswegen ist es menschlich.
Das ist... Das macht total, das holt mich total ab, weil, nee, wirklich, das ist total krass, weil genau das ist es, was mich in der Szene so berührt, weil auch bei dem Thema Tod zum Beispiel, bei mir ist es so, oder Tod, oder wenn was Schlimmes passiert, ist meine erste Reaktion, bin ich immer irritiert über mich selber, wie ich reagiere. Ich bin dann oft so, ich habe jetzt keine Zeit dafür, ich bin voll genervt, tschüss, bumm, leg's auf. Und also, weißt du, so eine totale, voll. Und eigentlich wäre ja angemessen, irgendwie jetzt in Tränen auszubrechen, total Anteilnahme zu sein. Und meine Reaktion ist immer erst, ich bin genervt, ich habe keine Zeit dafür. Mhm. Und das ist ja auch eine total absurde Übersprungshandlung. Das ist der nicht der Gemütszustand, der bleibt. Ja, also ich habe dann schon...
Okay, weird.
Weird, awkward. Nein, okay, aber genau, deswegen kann ich damit viel anfangen.
Werbung. Diese Folge To Podcast wird unterstützt von Einhorn Products. Ich bin Tupoka Ogette und du bist hier bei To Podcast.
Ich habe so viele Fragen, ich werde nicht auf alle kommen, aber ich möchte auf jeden Fall, Lorna, ich möchte dir die ganze Zeit schon gratulieren, ne?
Ja, weil, ich warte die ganze Zeit drauf.
Ja, wir klatschen, weil du wurdest vom Deutschen Filmpreis nominiert für die beste weibliche Nebenrolle.
Yes.
Oh my gosh. Wie fühlt das sich an? Wie hast du es erfahren? Wie hat sich's angefühlt? Tell us.
Das ist krass. Also, ich weiß das jetzt seit einer Woche, aber ich habe es auch irgendwie, glaube ich, so fast eine Stunde später oder so erfahren, als es raus war. Ich war in den Bergen und hatte mein Handy nicht an. Und als ich es dann angemacht habe, Ich weiß nicht, ob das undankbar klingt. Also ich bin super dankbar für die Möglichkeit und auch, dass das mit dem Film passiert ist und auch, dass hoffentlich dadurch irgendwie der Film noch viel mehr Sichtbarkeit erfährt und so. Aber ich lasse es auf mich zukommen. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Es ist cool, aber... Aber es ist schon so, also es ist halt einfach komisch, weil es gibt ja so Sachen, die man sich so wünscht, mhm. so in der Karriere. So, ich möchte gerne mal mit XYZ arbeiten oder ich hätte gerne mal den Preis und Filmpreis, oh, ich weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie so komisch aufnimmt, aber ich kann mich noch dran erinnern, wie ich, als ich das erste Mal beim Filmpreis war, also als Gast mhm. nur, dass ich irgendwie, ich fand den Abend so schön und so, aber ich habe mich nicht gemeint gefühlt. Also ich habe nicht irgendwie gedacht, ach, das ist was, das kann ich auch gewinnen. Ja. Und das war, und deswegen war das gar nicht als Maßstab irgendwie für mich.
Das kann ich sehr gut,
ja, relevant klingt so hart, aber das, daran habe ich halt nicht gedacht. Und es ist halt so komisch, dass das so jetzt passiert. Ja. Und alle so sind so, hey, freu dich. Und ich freue mich. Aber es hat irgendwie, es ist so wie, ja, okay, gut. Und jetzt geht's weiter. Weil ich habe die ganze Zeit so, so ich mache mein Ding. Ja. Ne? Und trotzdem fühle ich mich geehrt.
Ja. Und ich hab ja sozusagen... ich war ja schon aufgeregt mit dieser Vornominierung quasi, des Films überhaupt. Mhm. Das war ja schon, jetzt gucken alle den Film und müssen das auswählen. Und dann wählen ja quasi die Gewerke ihre Gewerke aus. Und deshalb saß ich schon sozusagen vor der Nominierungsbekanntgabe, die dann online stattfand, mit meinen Großeltern in Leipzig. Oh, krass. Und habe gezoomt mit der Produzentin, der Editorin und meiner Agentin. Was kriegen wir jetzt? Weil ja sozusagen erstmal der Film als Ganzes drin ist und wer wird nominiert, kriegen wir überhaupt was? Mhm. Und dann war es total lustig, weil jeder hat ja unterschiedliches Internet, das heißt Informationen gehen unterschiedlich schnell durch und ich sah, wie Lena, meine Produzentin, schon die Arme hochreißen. Und ich so, nein, wir haben irgendwas, ich meine, no. Und dann war aber auch so, also da gebe ich dir total recht und es hat gar nichts mit undankbar zu sein zu tun, also was jetzt? Also ich saß dann so da und dachte so, okay, wir haben Corona, ich sitze gerade bei meinen Großeltern, die ich sehr liebe, vor einem Computer und habe jetzt diese Information. Zum ersten Mal ist jemand aus meinem Film, den ich gemacht habe, nominiert für einen deutschen Filmpreis. Jetzt braucht man erstmal Zeit, das zu checken und die Wichtigkeit und whatever. Das können ja jetzt alle erstmal da reindeuten, aber ich glaube sozusagen dieses, was bedeutet es? Also ich habe dann, glaube ich, mit dir irgendwann telefoniert, als sie dann erreichbar war. Mhm. Und das war total beruhigend zu hören, dass Lorna da erstmal so, ja, guck mal, was das heißt. Und ich so, ich glaube, es heißt sehr viel Schönes.
Ja.
Ich glaube, du wirst jetzt was Schönes haben in der nächsten Zeit. Und wir auch, Haley und ich auch. Ja. Wir können auch was Schönes haben, weil jetzt nämlich alle den Film nochmal gucken müssen und nochmal. Das ist so schön, dass ich sozusagen einfach das Ergebnis ist. Ich glaube, für Lorna wird was sehr, sehr Schönes passieren. Mhm. Und wenn ihr jemand blöd kommt, dann hat er eh ein Problem mit uns. Also.
Ja. Also ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du Momente und Räume findest. Ich kenne dieses Gefühl, alles ist auch so schnell und man kommt überhaupt nicht hinterher und fasst es irgendwie nicht. Aber ich wünsche euch und dir Momente, in denen du das fühlen kannst und in denen du dich einfach feiern kannst. So.
Amen. Ja, danke.
Das kann ich als Wunsch also, ja mal mitgeben.
Ja, also ich meine, Sarah kennt das schon von mir. So, ich bin halt niemand, der so, so. Ich freue mich immer so krass für andere. Mhm. Ich freue mich auch, aber irgendwie eher so, dass unsere Arbeit gesehen wird. Ja. Also, weil das ist auch irgendwie so ein Zeichen für mich. Also, dass ich das gar nicht mal so als, klar, natürlich weiß ich auch irgendwie, was ich die letzten Jahre gemacht habe und geschafft habe und so. Und das ist natürlich immer schön, wenn das gesehen und gewertschätzt wird. Mhm. Aber jetzt für den Film jetzt im Speziellen sehe ich das gar nicht so als meinen eigenen Verdienst, sondern ich weiß, wie das halt auch auf meine Kollegin strahlt und auf die Regie und das ist mir sehr wertvoll so.
Und ich liebe das, dass du das sagst. Ich liebe es wirklich total. Es schließt so ein bisschen auch daran an Schwarz, also Frauen generell, aber bei schwarzen Frauen höre ich das so oft, dass sie, wenn sie was erreicht haben, wenn sie einen Preis kriegen, wenn sie irgendwie gefeiert werden, dass sie kollektiv denken. Und das finde ich total schön, weil ich finde, bei Männern ist es ganz oft so, ja, danke schön, ich habe es verdient, ich hätte es schon vorher auch schon verdient gehabt. Ich generalisiere jetzt, es gibt natürlich auch den ein oder anderen, du das nicht, aber ich finde es schön, dieses gemeinsame, auch an alle zu denken, die diesen Raum, die das mit ermöglicht haben. Ich, damit ich,
also, aber darf ich dich unterbrechen? Ja. Es gibt ja zu dieser Freude oder zu sozusagen generell, also Glorna kann sich schon sehr gut freuen und wisst ihr wie? In GIF-Form. Wenn man die Freude, wenn man die Ehre hat, mit ihr auf digitalen Plattformen quasi seine Messages auszutauschen, das ist wirklich, ich puller mir immer ein über Nachrichten, die sie schickt, weil sie weiß einfach, die ideale Reaktion in GIF-Form, in Videoform auf das, was ich gerade fühle oder denke. Das heißt sozusagen, ich glaube, so eine, das wollte ich nur noch anbringen, weil ich das wirklich, das finde ich so besonders. Und ich finde, so sollen die Leute sich auch gegenseitig, jetzt um wieder den Bogen zu schließen, so schätzen irgendwie so, ne? Also nur weil jemand hier nicht ausrastet, heißt es ja nicht, dass man das nicht, sondern ja. Da wurde gerade wirklich was gesehen. So, und das, da freuen wir, glaube ich, uns alle. Und dann ist auch irgendwie wurscht, wer es dann letztendlich... Ja. Nein, es ist nicht wurscht, meine, das ist schon die Leistung auch.
Meine Reaktion darauf, mein GIF wäre gewesen, kennst du dieses Cardi B-GIF, wo sie so Popcorn isst und so macht? Das wäre es gewesen.
Und ich meine, ich spüre schon sehr viel Freude auch in diesem Raum jetzt hier gerade. Also absolut. Und... ich mag ja Naomi total gern und das ist interessant. Ich habe über beide, Naomi und Ivy, so nachgedacht. Und bei Naomi, während des Schauens, war ich so, die ist jetzt an so einem Punkt in der Politisierung, sage ich jetzt mal, in der Auseinandersetzung mit den Themen Rassismus und so weiter, Identität, wo den kann ich voll gut nachvollziehen. Die ist so tough und die spricht Sachen an und die ist so klar. Und da war ich so, yeah, Naomi, so. Und bei Ivy, Ivy mag ich auch total gerne oder mochte ich auch total gerne, aber ich hatte immer wieder so Momente, weil es mich erinnert hat an eine Tupoka, die es vor ein paar Jahren gab. Und die jetzt aber an einem anderen Punkt in bestimmten Situationen anders damit umgehen würde, aber genau ähnliche Situationen erlebt hat und auch diesen Prozess total gut nachvollziehen kann, der natürlich auch in meinem Leben so auch viel mit Schmerz und Emotionen und so, und ich kann das total gut nachvollziehen, aber ich hatte mehr so physischen Stress bei den Situationen, was die Ivy betrifft. Was ich gerne von euch beiden wissen will, von Lorna, von dir und von Hayley, ist, an welchen Stellen durftet ihr etwas durch die Rolle über eure eigene schwarze Experience lernen. Also an welchen Stellen haben sich Ivy und Hayley getroffen und an welchen Stellen Lorna und Naomi? Welche Anteile davon wart ihr so, yeah, das spiele ich, weil I've been through it, so I get it, und wo habt ihr so die Personas kennengelernt und war so, ah, interesting. So, versteht, so.
Also auf jeden Fall teilen Naomi und ich so ein bisschen die Perspektive auf Gesellschaft so. Also einfach dadurch, dass wir beide schwarze Frauen in dieser Gesellschaft sind. Aber mir war es schon wichtig, dass Naomi nicht Lorna ist. Mhm. Also also mir war es wichtig, da eine junge, rastlose Frau zu zeigen, die auch mal über die Stränge schlägt oder die distanzlos ist. Und dass man Raum lässt, sie unsympathisch zu finden, um dann zu lernen, dass sie, also dass ihre Aktionen halt aus einem, von einem guten Punkt aus kommen. Oder der Grund, warum sie manchmal so forsch ist, dass das nicht was ist, weil sie sich jetzt hier den Raum nehmen will oder weil sie Leute vor den Kopf stoßen will, sondern dass das aus so einer inneren Dringlichkeit kommt. Und da unterscheiden wir uns einfach sehr. Also um auch irgendwie klar, also was halt nicht irgendwie, aber auch klar zu machen, dass ich das spiele, also dass das eine Figur ist und dass meine Realität eine andere sein oder eine andere ist, also als Lorna Ischema, als das, was wir für Naomi sehen. Und wo wir uns noch unterscheiden, Ach so, Gemeinsamkeiten war das, ne? Aber wo wir uns unterscheiden, ich könnte zum Beispiel niemals an der Tür arbeiten. So nachts arbeiten, das so Respekt an alle Bouncer.
Ja, voll, absolut.
So, aber ich mag die Figur ganz gerne. Mhm. Also es ist wie so, ich, auch wenn ich mir jetzt so den Film anschaue, ich würde sie so ganz oft so gerne in den Arm nehmen, ja, und sagen so, hey, es wird schon alles in Ordnung. Mhm, so. Und was ich aber für mich gelernt habe, war, dass ich, also Naomi bringt sich auch in Situationen, wo sie sich erklärt. Mhm. Mhm. Und das habe ich für mich vor allem in den letzten 2 Jahren so gemerkt, also ist eine Entwicklung, die länger läuft so, aber vor allem jetzt in den letzten paar Jahren einfach für mich so gemerkt, so da darauf habe ich keine Lust mehr. So, und das muss ich auch nicht mehr machen. Mhm. Und das ist halt irgendwie schön, das dann bei ihr zu sehen, wie das halt aussieht, wenn man noch in dieser Phase ist. Ja. Und aber selbst zu merken, da bin ich durch.
Ja.
So.
Umarmt hätte ich beide gerne, als großes Sister so.
Ja.
Ich musste sehr schmunzeln und nicken, als du gesagt hast, dass du so Moment hattest. Die hatte ich mit ihr auch.
Okay.
Tatsächlich. Mhm. Ich habe mit Sarah auch oft gesprochen, und da, das sind dann schon die Unterschiede, ne? Dass ich Momente hatte, auch beim Lesen, bei denen ich dachte, oh, Mädchen.
Ja, genau. Genau.
Come on. So, ne? Wo dann so die Hayley mir aufgestanden ist und sagt, so, also erstens, ne, dass ich gemerkt habe, oder ich musste wirklich aus meinem Kopf raus und sagen und verstehen, wie denkt dieser Mensch? Warum macht sie jetzt nicht den Mund auf? Und wenn sie das nicht verbalisiert, wo geht die Emotion hin? Weil sie spürt ja trotzdem.
Genau.
Und das ist ja nicht, man muss auch nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Es geht ja darum, Wir bilden und erzählen ja eine Realität. Also Naomi ist die eine Seite der Medaille und Ivy ist wieder die andere, wie du sagtest, ne, die man ja auch von sich selber kennt. So, klar gibt es Leute, die sind die ganze Zeit so sehr aufklärend unterwegs und gehen da sehr proaktiv ran oder aggressiv, aber das ist halt Ivy nicht so. Und ich glaube, das sind Leute ganz oft, ne, dass sie das dann so in sich reinfressen oder dass man danach, wenn man sein Leben zurückspult, denken würde, so, boah, krass, ich habe nichts gesagt.
Absolut.
Und das geht ja irgendwo hin. Sie ist ja dadurch, in Anführungsstrichen, explodiert sie ja dann danach. Ja. Deswegen kann sie dann hingehen und sich das Mus ins Gesicht schmeißen oder anfangen, ihre Freunde zu beleidigen, weil das muss ja irgendwo hin. So, ne? Und es baut sich aber halt dann auf, weil sie es einfach vorher damit nicht gut umgegangen ist, aber auch nicht wusste, wie. Und ich glaube, dass wenn zum Beispiel Ivy mit Naomi aufgewachsen wäre oder wenn Ivy jetzt mehr Zeit mit Naomi verbringt, würde sie damit auch wieder ganz anders umgehen.
Absolut.
Genau, das sind so die Unterschiede, dass ich halt einfach oft das Gefühl hatte, dass Ivy an Teilen schluckt oder irgendwie noch versucht zu verarbeiten, was gerade passiert, wo eine Hayley halt einfach schon längst einfach aus Frust und einfach sich nicht helfen können, schon längst den Mund aufgemacht hätte oder geschrien hätte oder gesagt, was geht hier eigentlich ab? Andererseits muss ich sagen, für mich persönlich, ich weiß, die Szene, die ist ja auch im Trailer, ne, mit dem Moose an diesem Tisch, das war ein Nachtdreh, also es war eh schon ultra intensiv, aber ich weiß, dass die Szene beim Dreh schon was mit mir gemacht hat und tatsächlich eine der Szenen ist, die am längsten hängen geblieben ist, weil dieses Gefühl, also dieser Akt, sich dieses Mousse ins Gesicht zu schmieren und dann zu sagen, willst du mal lecken? Ich kann dir noch nicht genau auf den Punkt erklären, aber das, selbst jetzt, wenn ich darüber nachdenke, macht das was mit mir. Weil ich, glaube ich, erst hinterher begriffen habe, wie sinnbildlich das ist und wie sich das dann anfühlt. Weil das ist ja, wie sich dieses Gefühl anfühlt, das man erlebt.
Ja.
Und das wird ja dann erklärt im Sinne von, genauso fühle ich mich, genauso übergriffig ist das, genauso demütigend ist das. Und das ist echt, das hätte ich nicht erwartet, aber der Punkt, das hat irgendwas mit mir gemacht, wo ich auch ein bisschen besser verstanden habe, den Schmerz dahinter. Und ich meine, ich bin Lightskin, so, ne? Und ich glaube, da das hat das Ganze nochmal auf so ein ganz anderes Level gehoben, wo ich halt dachte, ah, fuck, okay. Weil das Gefühl wie weit musst du sein innerlich, dass du das benutzt, um das zu erklären.
Ja.
Und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die nicht wissen, wie sich das anfühlt.
Mhm. Ja, als die Schöpferin dieser beiden Figuren fand ich jetzt auch deine Frage gerade nochmal total interessant oder wichtig, weil sie mich persönlich tatsächlich richtig doll trifft. Also es richtig zutrifft, nicht sie trifft mich nicht, sondern es trifft total zu, dass man ja verschiedene Prozesse im Leben macht und durchmacht. Und du hast von der kleinen Tupoka geredet und von der jetzt. Und ich hatte diesen, so eine Art Katharsis-Moment auch in dem Schreiben. Mhm. Das heißt sozusagen, da habe ich diese Momente und davor auch. Also ich bin natürlich sehr viel Ivy und habe mir zum Beispiel auch eine Naomi dazu geholt, um das andere auch zu zeigen, mhm, was ich auch bin. Mhm. Weil das kam dann auch dazu. Das kam, als ich irgendwann 30 war oder so, mhm, und einfach auch irgendwie mehr wusste im Leben. Und das ist ja das, warum ich, das kann man ja jetzt verraten, das geschrieben habe, weil ich es am spannendsten finde, dann an den Punkt zu gehen, an die Grauzone.
Ja.
Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Nazi nimmt, der aus einer rechten Szene austritt, ja, ich springe jetzt mal einfach, mhm, ganz kurz, aber nur mal ja, so ja, festhalten. Ja. So, der tritt aus der Szene, er sitzt bei der NPD. Der will austreten und dann ist er der aus, und dann irgendwann ist er der ausgetreten ist, mhm, und auf einmal behandeln ihn alle, er ist ja nicht mehr rechts, er war aber rechts. Und wo ist diese Grauzone, wo er, ja, ausgetreten ist? Das wäre die spannende Geschichte von einem Nazi für mich.
Mhm.
Was hat er da gemacht? Wie konnte er sein, mhm, Gedankengut verändern, etc.? Das ist ein drastisches Beispiel, wenn man, ja, einen Thriller machen will. Wenn ich jetzt aber sozusagen...
Wenn man einen Horrorfilm...
Wenn man einen Horrorfilm machen will, dann macht Splatter. Man das. Das war und genau das war das Ding. Ich wusste, ich kann mich total in die Nesseln setzen. Ich kann viele Leute auch vergraulen. Aber wenn ich an mich glaube, was ich da durchgemacht, mhm, habe, kann ich nicht alleine gewesen sein. Mhm. Als afrodeutsche Frau, die das erlebt hat. Und jemand anderes, ja, hat was anderes erlebt. Und der Plot mit der Schwester und dem Vater, das habe ich mir ausgedacht. Weißt du, also ich habe, mhm, nie eine Schwester, mhm, gehabt, die an, mhm, meiner Tür geklopft, mhm, hat. Das ist einfach Fiktion, weil ich mache ja hier Film.
Ja.
Aber das, was mich sozusagen so emotional ergreift oder wo ich auch immer wieder mich hinterfragen muss, kann ich das noch so erzählen? Und da kommt dazu, dass Black Lives Matter in der Pause war, in meinem Dreh. Das heißt, ich bin absolut krachen gegangen, ja, weil ich sowieso schon viel weiter war. Aber ich kann trotzdem was mitgeben. Ich kann nämlich die letzten 35 Jahre meines Lebens, oder sagen wir dann die 30, als ich angefangen habe, jetzt bin ich 35, die ersten 30 Jahre meines Lebens was zurückgeben an die Leute, wo ich mich noch nicht ausdrücken konnte, weil, mhm, keiner sich für meine, mhm, Geschichte interessiert hat. Fertig, aus. Also das wollte ich nochmal sagen, ja, warum mich das auch total ergreift. Ich habe diese Figuren gewählt. Ich habe eine Grauzone gewählt, in einer Verwandlung einer Figur, ganz klar. Also die Person ist am Anfang eine andere, am, mhm, Ende natürlich der Geschichte eine andere. So erzählt man Geschichten.
Ja.
Das ist kein Geheimnis.
Ja.
Und ich habe sie aber auf was Alltägliches und vielleicht sogar menschlich Näheres gebracht. Und heißt aber nicht, dass ich mich nicht auch manchmal für Ivy echt schäme. Oder was heißt schäme? Oder ja, mit sie denke so frustriert.
Halt, ja.
Ja. Aber sie war an dem Punkt. Und
ja,
ich meine, also, wir reden nicht über das Ende, aber es ist ja, ja sozusagen.
Ja.
Es ist ja nur ein Ausschnitt in einem Leben. Und das Leben dieser Figuren geht ja weiter.
Ja. Ich bin sehr dankbar, dass du diese Geschichte geschrieben hast und dass ihr die gespielt habt. Ich habe noch drei Fragen. Mhm. Und also eine, die schließt jetzt auch so ein bisschen daran an. Und zwar, in dem Film geht es ja auch um Freundschaft. Wenn es eine kleine Kritik gibt, die ich droppen möchte, ist, dass ich finde, dass der Maximilian Brauer. Der besten Freunde von Ivy spielt, für die Performance des sächsischen Dialekts von mir nur eine 2- kriegt.
Oh Gott, ich hoffe,
oh mein Gott, I'm so sorry. Nein, der hat wunderbar gespielt. Es war auch eine ich fand es eine total spannende Rolle. Ich hatte auch Freunde, ähnliche Freundschaften, deswegen fand ich das total spannend. Nur ich habe so gedacht, anyhow, 2-. 2- ist auch okay.
Ist ja immer noch eine 2.
Auf jeden Fall, ist gut. So.
Naja, also ich als Regisseurin von dem Film verteidige jetzt mal meinen.
Ja, mach das unbedingt.
Mein Schauspieler. es ist schon ich kann das schon verstehen, aber keiner weiß, wie ich diese Figur angelegt habe, mit welchem Sächsisch sie spricht. Also ich kann es verstehen, dass wenn man Ahnung hat vom Sächsischen, dass man dann auch eine, also die würde ich dir gar nicht absprechen, weil du aus Leipzig kommst, weißt du schon, wie die Sachsen klingen. Aber ich wollte schon auch die unterschiedlichsten Dialekte und Akzente. Und vielleicht habe ich da eher übertrieben als jetzt die Figur selber, weil er sollte nur halb sächsisch und auch hochdeutsch und vielleicht habe ich da ein bisschen was. Also ich glaube, wenn ich den hätte haben wollen, dann hätte ich einen anderen Menschen besetzt, nämlich einen Sachsen. Weißt du, was ich meine? Also da hätte ich dann schon auf die...
Weißt du, Schrebergarten bei meiner Großeltern, da gibt's ein bestimmtes Sächsisch, was da gesprochen wird. Und das war so das war die Messlatte. Ja. Aber ich kann das voll nachvollziehen. Und vielleicht passt das auch gar nicht auf diese junge Rolle von diesem jungen Mann und so. Also I get it.
Ich versuche es immer eher zu unterdrücken, aber es kommt ja raus. Oder es ist sozusagen in meiner Sprache schon drin, das D und das T und das G und K. Ist ja das Lustige so. Ja. Und deshalb wollte ich ihn eben nicht den Kleingarten-Ingo, er ist auch
kein Kleingarten. gut. Aber das war gar nicht meine Frage. Das war eigentlich nur eine halbe Seite. Halber Satz. Und zwar, genau, es gibt diese Szenen auch, Hayley, du hast sie gerade beschrieben, diese krasse, sehr mitnehmende Szene, die ja auch im Kreis von den weißen FreundInnen stattfindet und so weiter. Inwiefern gab es für euch als Cast bewusste Gespräche zu den Themen, weiß ich nicht, kritisches Weißsein, Colorism, überhaupt Rassismus, also inwiefern habt ihr euch da vorbereitet? Gab es da Workshops, wo ihr drüber gesprochen habt? Weil so eine Szene musst du ja auch spielen, ne? Die hat was mit dir gemacht. Und wie, also auch die weißen Schauspieler machen ja auch Transformationen durch und so weiter. Und mich interessiert einfach, was so Backstage quasi, wie ihr das vorbereitet habt, wie ihr da euch auf euch aufgepasst habt auch. So.
Also ich kann jetzt dazu nur sagen, dass ich auf meine Leute generell versuche aufzupassen. Und diesen Raum schaffe. Und wenn ich jetzt in den Raum gucke, habe ich das Einzige, was ich gemacht habe, ist, Leute reinzuholen, wo ich weiß, die sind, das geht dann nicht schief. Also jetzt auf diese Szene bezogen. Also was heißt, es geht dann nicht schief? Aber ich gebe meinen Hauptcast, was ich eh habe, Leute an die Hand, wie Burak Yigit, die ich seit Jahren kenne, wo ich weiß, der hat sowieso schon das Grundverständnis, der bräuchte sozusagen gar keinen Workshop, weil er ist wie ich. Mhm. Und den habe ich reingeholt. Das ist die Szene. Mhm. Bei der Szene, wenn Naomi wird, ist ja eigentlich nichts mehr, nicht bekannt, wo Naomi attackiert wird von zwei weißen, sehr rechten Menschen, habe ich sehr linke Menschen reingeholt. Da habe ich zum einen Schauspieler reingeholt, den Thomas, den ich irgendwie ganz toll fand und irgendwie das ist ein Leipziger oder zumindest lebt er in Leipzig. Und dann habe ich einen Freund reingeholt, der linker nicht sein kann, der den Rechten spielt, damit ich weiß, sie ist geschützt. Aber mehr kann ich jetzt auch nicht sagen, was ich gemacht habe. Also ich habe es einfach versucht sozusagen, da brauche ich dann keinen Schauspieler in dem Sinne, also wobei er auch gerne mal Schauspieler, der den anderen gespielt hat, der Rebek, aber sozusagen, oder er hat Schauspielerfahrung, aber ist jetzt nicht per se sozusagen ausgebildeter Schauspieler, aber ich wollte dann lieber so jemanden, der sich nicht noch profilieren muss oder wie soll ich das sagen, wo Lorna noch in eine Beziehung gehen muss, die muss sie nämlich sowieso. Und dann werden dann sozusagen Gespräche gemacht, ne? Haben wir Gespräche geführt, geprobt. Mehr nicht, oder? Korrigiert mich.
Das ist doch
viel. Nee, aber so generell bei dem.
Ja.
Mir persönlich war es einfach wichtig, dass man vorab klärt, also dass das einfach sensible Themen sind, die da besprochen werden, war irgendwie allen klar. Aber mir war es vor allem im Hinblick dahin, dass wir dann auch in Leipzig drehen und ich wohne zwar in Berlin, aber ich bin im Norden aufgewachsen und die Male, die ich dann im Osten war, waren halt nicht so schön und das ist mir halt einfach wichtig war, dass das Team auch an Bord ist. Mhm. Also auch für mich einfach, um das auszuhalten, in der Stadt zu sein. Also weil das war nicht immer bequem für mich so. Mhm. Oder ich habe mich jetzt nicht so frei gefühlt, sagen wir es mal so. Das ist aber für mich sehr wichtig war, dass man das am Set der Raum besteht, Dinge zu adressieren und zu auch anzusprechen. Also das, ja.
Ja. Aber ich muss noch sagen, also man kann ja viel loben oder wir können uns selber sozusagen viel gut zuschreiben, aber ich muss schon sagen, dass ich im Nachhinein würde ich schon Dinge auch anders machen. Also ich würde zum Beispiel, das ist aber manchmal aus logistischen Gründen nicht möglich, die Menschen kommen vom Team und sind dann in den Hotels, die anderen sind in Wohnungen, man kann nicht alle zusammen, aber ich würde schon, wenn ich es nochmal machen würde, Lorna und Hayley anders schützen, mich selber auch. Mhm. Wobei ich jetzt Leipzig sozusagen als das schönste und die beste Zeit in meinem Leben da quasi zu diesem Dreh erlebt habe. Aber mir tut es total weh zu hören. Und ich weiß, dass es diese Räume gibt. Aber ich glaube, dann hätte ich in der Vorbereitung für mich als Workshop mir vorgenommen, doch noch vorher mal Lorna und Hayley und alle zu fragen, die involviert sind. Ja. Wollt ihr an diesen Ort? Fühlt ihr euch da sicher? Wenn nicht, was können wir tun, dass ihr euch sicher fühlt? Mhm. Das habe ich nicht gemacht. Also das hätte ich habe mich halt automatisch sicher gefühlt, weil ich in Leipzig halt einen Bezug habe.
Du kennst es, du kennst die Orte.
Aber ich habe danach jetzt auch gemerkt, also auch oder auch in den Diskussionen zum Film, dass das auch das Besondere ist an der Geschichte, ohne dass ich das vorher wusste oder geplant habe, aber dass sich Leute auch damit identifizieren können. Wir haben alle unsere Orte, wo wir nicht hingehen. Und das wurde bis jetzt immer so ignoriert oder hast du vielleicht in deinem Podcast schon ganz oft gehört, aber ich fahre nicht nach Marzahn alleine, ich fahre nicht nach Lichtenberg alleine, ich fahre da und da nicht alleine hin und ich habe da meine Skepsis und schon Rostock auch.
Ja, ja, so. Total.
Oder also es gibt so ganz viele Orte und ich hätte...
Magdeburg steige ich nicht aus dem Zug.
Und das hätte ich schon auch fragen können, weil für mich ist das Leipzig nicht, aber es kann natürlich für jemand anderen sein und das ist sozusagen... Ja. Kann man auch mal selbstkritisch sein, ne? Also ich würde natürlich immer jetzt sozusagen alle Argumente trotzdem für Leipzig suchen.
Also verstehe mich jetzt nicht falsch. Es war auch, also wir haben im Sommer gedreht und so, aber halt so drehfreie Tage waren jetzt für mich nicht so.
Ja.
Ich setze mich in die S-Bahn und fahre an Baggersee.
Ja.
So, also was man konnte da viele schöne Sachen machen, aber. Ja.
Ich habe in Leipzig auch meine Beklemmung an vielen Stellen, weil ich auch nicht mehr so oft da bin und dann so.
Aber ich muss auch ganz ehrlich.
Aber es ist eine schöne Stadt.
Ja, ja. Und auch Gott sei Dank eine Studentenstadt. So.
Ja,
Und auch, weil das Wort ist super hässlich, aber ich war so erstaunt, dass die Stadt so super divers war an vielen Stellen. Aber was ich für mich gemerkt habe, ist, dass ich vieles aber auch für die Figur nutzen konnte. Ob ich das jetzt wollte oder nicht, habe ich da viel irgendwie mit, einfach mitnehmen können. Mhm. Also, und ich weiß nicht, ob man das hinterher sieht. Wenn ich jetzt sage, das ist mir nicht wichtig, ist auch ein bisschen dumm dahergelabert. Aber ich glaube schon, dass das irgendwie mitschwingt.
Ja.
Wie sie auf einige Figuren reagiert oder überhaupt, wie sie sich auch in der Stadt bewegt. Auch dieses sich selbstbewusst in der Umgebung zu bewegen, die man nicht kennt und die jetzt auch nicht... so ein Safe Space für jemanden wie Naomi ist.
Ja.
Dass das natürlich auch eine Aussage ist, also mit was für einem Selbstbewusstsein sie dann doch durch die Stadt läuft. Also dass ich das eher als sich wappnen verstanden habe. Und auch, dass sie an einer Stelle auch nachts rausgeht. So, dass ich irgendwie gedacht habe, sie ist einfach eine Person, die eher so die Flucht nach vorne macht so, und sich halt eben nicht versteckt.
Ja.
Es gibt auch für mich sozusagen, ich finde das jetzt so einen spannenden Moment, weil ich stimme zum einen zu, dass sozusagen nicht Stereotyp, aber dass sozusagen für eine Stadt auch etwas steht oder Ost und West und wir halt alle in einer Gesellschaft leben, wo man das immer die Geschichte ja auch betrachten muss, was ist passiert. Und dass es aber nicht im Widerspruch zu dem steht, dass ich halt sagen würde, Leipzig ist trotzdem die eben divers viel schon oder die aktivistischste oder die politischste oder die für mich auch sehr linke Szene, die da ist, die ich so feier, also die ich so gut finde, dass da überhaupt noch Leute sind, die ihren Arsch auf hoch bewegen. Und das finde ich so irre, dass beides geht, dass ich beides für einen Ort, und das ist das, was sowieso viele Menschen, glaube ich, noch begreifen müssen, dass es nicht immer nur so ist es da, genau. So ist es da und so ist es bei der Person, wie wir das vorhin auch mit der schwarzen Frau hatten, so ist doch die schwarze Frau, so ist es auch für mich mit Städten und deshalb auch diese Spannung zwischen Berlin und Leipzig, weil ich das zeigen wollte, dass man kann beides voll
das ist Gleichzeitigkeit, beides, ne?
Gleichzeitigkeit. Ja. Ach, schönes Wort. Ja. Das muss ich mir aufschreiben. Gleichzeitigkeit.
Also eigentlich das, was du gesagt hast, mir ist nur gerade eingefallen, es gab ein paar Stimmen aus Leipzig, die sich da kritisch geäußert haben und gesagt haben, dass Leipzig einfach nicht gut wegkommt.
Okay, interessant.
Fand ich tatsächlich gar nicht. Also ich glaube, dass zwei Experiences nebeneinander stehen können. Und deswegen, es wäre ja auch nicht fair und auch nicht richtig, wenn man sagt, also Leipzig ist nicht für alle toll. So, genauso wie, ich weiß nicht. Also weißt du, also jeder hat ja ein unterschiedliches Erleben von etwas. Und nur weil ich auch eine quote-unquote schlechte Seite erzähle, heißt es ja nicht, dass es die gute niedermacht. Aber deine Realität ist nicht meine Realität. Ja. Und ich bin auch nicht ehrlich und treu, wenn ich nur deine erzähle.
Genau.
So, ne? Und ich glaube, diese Spannung müssen Leute aushalten.
Ja.
Weil es ist nicht richtig, nicht zu erzählen, wie Lorna jetzt gerade, wenn ich aus dem Zug aussteige, habe ich schon Magen und ich merke, ich habe eine Anspannung. Das ist für mich nicht cool. Es kostet mich was, hier zum Set zu gehen oder nach Feierabend, sonst irgendwas. Für dich, du gehst hier unbeschwert dein Bier trinken, aber ich habe nicht dieselbe Erfahrung und für mich ist Leipzig was anderes.
Ja.
Und das ist auch fein und das muss auch gesagt werden. Ist ein Prozess, ne? Aber das fand ich halt nur wichtig, weil es kam halt immer wieder, wo ich dachte, ja und nein.
Ich finde das spannend, weil ich fand das überhaupt nicht. Ich fand eher, dass es schon ein durchaus positiver Blick Total. War auf Leipzig, so aus dem, wo ich rausgucke. Natürlich hat für mich Leipzig diese aktivistischen Ecken. Es ist eine coole Unistadt. Ich finde es auch total schön. Also es gibt total viele schöne Ecken und so weiter. Aber Leipzig, das ist, meine ich, mit dieser Gleichzeitigkeit. Ich habe in Leipzig auch sehr schwierige Erfahrungen gemacht. Es gibt absolut No-Go-Areas. Ich finde es anstrengend im öffentlichen Verkehr. In Leipzig habe ich immer eine gewisse Tension, die ich in Berlin-Kreuzberg nicht habe. Nicht, dass sie da nicht auch berechtigt sein kann, aber also ich fand das nicht so. Ich fand, all das war da. Wir steuern auf das Ende zu und ich habe noch eine Genie-Frage. Stellt euch vor, jetzt kommt eine Genie in der Wunderlampe und jede von euch hat einen Wunsch frei, aber in Bezug darauf, was ihr sofort im Filmbusiness in Deutschland ändern könnte. Was wäre das?
Oh, krasse Frage.
Ja, finde ich auch.
Krass. Ja, das nicht alles. Ich ist halt einfach richtig aus dem Bauch raus. Ja, total Impro. Morgen sage ich was anderes. Ich glaube, dass nicht alles so parallel und gleichzeitig sein muss. Das meint jetzt aber ganz viel. Also ich finde, man muss nicht Kino mit Serie vergleichen und trotzdem laufen die aber auf derselben Schiene in der Produktion, weil man macht ja dasselbe, aber man muss das nicht, es muss nicht, ich finde, man sollte immer wieder alles nochmal neuer betrachten, um nicht immer nur das Gleiche zu machen. Das heißt, das gilt aber, also das würde ich mir von allen wünschen, dass man nicht sagt, das ist doch ganz klar eine Blaskiewicz. Also, das klingt zwar richtig gut, aber so sinngemäß, dass jetzt meine Serie sieht, wenn ich jetzt eine Serie machen würde, soll die nicht so aussehen wie der Film. Und das kann auch so sein, dass dadurch,
dass es nicht so aussehen soll wie der Film, ich andere Mittel brauche, um das herzustellen. Mhm. Das heißt, ich möchte nicht immer, na, das macht man aber so und so. Mhm. Das kostet aber so und so. Da braucht man aber das und das dafür. Nee, lasst uns wieder mehr Zeit und auch Geduld dafür nehmen, rauszufinden, was ist für das Werk, was man schaffen will, richtig. Das können nur sehr wenige in dieser Branche haben. Mhm. Das Privileg zu sagen, ich schaffe einen Ort, ich kann mit meinen Schauspielern 5 Wochen vorher in das Motiv, die können den ganzen Ort kennenlernen. Diese Zeit wird nicht mehr hergegeben, von niemandem, von allen Parteien nicht. Also hat man auch keine Chance mehr, eine neue Erzählform zu finden. Das heißt, alles sieht aus wie aus der Konserve und dann wird irgendwann Kino wie Serie oder wie Streaming gleich aussehen. Mhm. Und das würde ich gern verhindern. Genie, okay. Genie, mach es.
Alright.
Boah, darf ich 2 Sachen sagen, wenn ich jetzt schnell sage? Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Mhm. Ich entscheide mich für 2. Erstens, dass einfach viel mehr Stimmen erzählen und nicht immer wieder die gleiche 1000-mal gewaschene. Mhm. Immer und immer wieder. Es sind dieselben Geschichten, dieselben Stimmen, dieselben Meinungen, dieselben Bilder. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz viel Tolles. Mhm. Aber mit der Entwicklung, die Lorna gerade am Anfang beschrieben hat, dass man mehr Möglichkeiten bekommt und mehr Sachen liest auch. Einerseits freut man sich und andererseits bin ich manchmal erschrocken darüber, weil ich das Gefühl habe, ihr redet, das ist eine Stimme, die da gerade spricht. Mhm. Das würde ich gerne ändern. Und dass das Business an sich für alle, also vor allem auch für die Crew hinter der Kamera, humaner und familiärer, familienfreundlicher oder lebensfreundlicher und menschenfreundlicher wird. Mhm. Dass man sich einfach nicht so verdammt kaputt machen muss für oft wenig Geld mit krassen Arbeitszeiten für einen riesengroßen Preis, körperlich, seelisch, psychisch. Dass es einfach besser und schöner mit dem Leben zu vereinbaren wäre. Dass man nicht das Gefühl hat, ich muss mich entscheiden zwischen im Leben und meiner Arbeit und das finde ich total toll, wenn es einfach schöner und humaner und gesünder werden könnte für alle.
Mhm. Danke.
Also ich würde mir von der Genie so ein bisschen mehr Mut wünschen. Also Mut jetzt nicht in Form von, boah, wir reißen jetzt was Krasses, sondern so diese Sehgewohnheiten einfach zu durchbrechen und nicht, dass es so ein Rezept gibt, wie bestimmte Geschichten funktionieren oder wie bestimmte Figuren funktionieren und wie die aufgelöst werden müssen, dass man sich davon befreit und dass man wieder irgendwie Zeit und Lust auf Kunst hat und darauf so etwas entstehen zu lassen. Und im Zuge dessen, also am allerliebsten, auch wenn diese ganze Auseinandersetzung um Diversität und Inklusion sehr wichtig ist und auch anstrengend ist, wünschte ich mir, dass man da wie so schon drüber wäre, dass man so ans Wesentliche kommt. Mhm. Und dann von da aus irgendwie so, ja, so neue Perspektiven öffnet. Mhm.
Ja, die Genie hat zu tun.
Get to work, girl. Get to work. Wie sieht sie nur aus?
Und ich habe Dank zu sagen. Ich könnte mit euch ewig weiterreden. Ich bin unfassbar dankbar für dieses Gespräch. Ich bin dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr Lieben, die zuhört, Kinostart 16. September, Ivy wie Ivy, bitte schaut ihn euch an, unbedingt. Und ja, euch einfach tausend Dank für eure Kunst, danke, dass ihr seid, danke für eure Visionen, danke für eure Liebe, danke für eure Geschichten, danke für eure Präsenz. You're shining und danke, dass ihr vor allen Dingen, dass ihr heute hier seid und wart. Vielen Dank von mir.
Komm jetzt zusammen.
Danke für danke, die Einladung.
Oh mein Gott, wie im Kindergarten. Ja. Oh,
vielen Dank. Auch an alle, die zugehört haben. Ihr findet wie immer alle Informationen in den Shownotes. Ich danke euch. Habt einen schönen weiteren Tag. Danke. Bis zum nächsten Mal hier bei To Podcast.
Das It's klingt a sowieso. Guten Morgen, Morgentag.
Podcast.
Der Podcast. von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.